Lieber Scheiterhaufen, es gibt einen Bereich des Scheiterns, der hat bei mir bisher nur einen Arbeitstitel und mit dem bin ich noch gar nicht so richtig zufrieden, denn der lautet Scheitern am eigenen Körper. Und ich finde ihn deshalb so unpassend, weil egal ob man krank ist, sich verletzt oder anderweitig körperliche Einschränkungen hat, in den meisten Fällen kann man nichts dafür und es fühlt sich dennoch wie Scheitern an. Weil der Körper nicht so will wie man selbst und das ist für viele wahrscheinlich noch freundlich ausgedrückt. Und auch wenn ich meine heutige Gäste nicht nur auf ihre Krankheit reduzieren will, das ist mir sehr wichtig und es noch vor allem sehr viel mehr Themen gibt, über die ich mit ihr sprechen möchte, war sie es, die auf Social Media von Anfang an von ihrer MS-Diagnose berichtet und was das für ihr Leben bedeutet. Und ihr werdet schnell merken, dass dies nicht unbedingt geprägt ist von Traurigkeit oder Panik und das macht Hoffnung. Aber überzeugt euch am besten selbst. Herzlich willkommen, Lena!
Hallo!
Hi!
Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe so Bock.
Sehr schön. Ich höre das, also beim Thema Scheitern höre ich das sehr selten, muss ich sagen. Die Leute sind meistens erstmal so, oh, ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte. Wie sieht es da bei dir aus?
Scheitern ist eines der geilsten Sachen in meinem Leben.
Tatsächlich?
Ich liebe Scheitern, ja. Es war früher natürlich ganz, ganz anders, aber Scheitern ist sowas von positiv im Endeffekt, weil Scheitern immer irgendetwas Positives bei rausbringt. Und ich bin so ein Mensch, ich sage immer, alles Negative hat immer, immer irgendetwas Positives. Mhm. Also auch wenn man manchmal ein bisschen danach suchen muss, aber da kommt immer irgendetwas Positives bei rum, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und da muss man hinkommen, bis man so drüber nachdenkt, aber es ist halt auch wirklich geil.
Okay, hinkommen ist schon mal ein sehr gutes Stichwort, weil meine Frage wäre jetzt natürlich gewesen, war das schon immer so oder wie hat sich denn diese Einstellung bei dir entwickelt?
Nee, das war nicht schon immer so. Das hat angefangen damals in der 5. Klasse.
Hm, so genau weißt
weil ich
du
war in der Grund. Ja, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, leider. Ist auch nicht immer gut.
Same.
Ja, ich war in der Grundschule richtig gut in der Schule und dann hieß es ja, dieses Kind muss unbedingt aufs Gymnasium. Erste Deutscharbeit, Gymnasium 5. Mhm. Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen muss, weil ich dachte mir, um Gottes Willen. Und da fing dann natürlich schon die Zweifel an, ey, du bist voll schlecht, du bist voll scheiße, du bist richtig dumm und was weiß ich nicht was. Und das hat sich dann auch über einige Jahre gezogen. Und wenn du dann auf einmal checkst, dass da eine 12-Jährige sitzt, die gerade einen Nervenzusammenbruch hat, weil sie nicht gut in der Schule ist. Und da haben meine Eltern auch gemerkt, so, okay, da müssen wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen gegensteuern. Und da ist es dann, ey, solange du alles gegeben hast, ist das okay. Mhm. Und dann ist es irgendwann so umgeschwungen, ganz ehrlich, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Solange meine Noten so sind, dass ich versetzt werde, ist mir alles egal.
Ja. Verstehe. Ja. Es ist aber auch, glaube ich, der erste Moment in unser aller Leben ist die Schule eigentlich, wo wir mit dem Scheitern so das erste Mal konfrontiert werden im Sinne von, okay, das hat jetzt Konsequenzen, meine Leistung. So, alleine der Fakt, dass wir benotet werden, ist auch so ein bisschen weird.
Ja.
Also ich habe schon gelesen, Noten bringen gar nicht so viel, um besser zu werden, sondern nur um den Stand, also wo du gerade stehst, festzuhalten. Dafür sind Noten ganz gut. Aber es ist zur Verbesserung tatsächlich gar nicht, also es hat nachweislich keinen positiven Effekt.
Es bringt halt auch gar nichts. Also das Einzige, was es bringt, meiner Meinung nach, ist, dass einige sich denken, boah, ich bin besser als du und gucken dann hochnäsig auf dich herab. Mhm. Andere machen sich selber komplett fertig, wie es ja bei mir teilweise auch beispielsweise war. Mhm. Und wieder andere, und dazu habe ich mich ja irgendwann hin entwickelt, denen ist es einfach egal. Mhm. Also ich glaube, der einzige Punkt, wo es mich interessiert hat, gute Noten zu haben, war es, wenn es um ein Thema ging, was mir Spaß gemacht hat.
Ja.
Also dann wollte ich auch gute Noten haben, weil ich dann gedacht habe, ey, ich bin hier gerade so Feuer und Flamme dafür. Ich will jetzt, dass dann da auf jeden Fall eine gute Note rauskommt, weil sonst würde sich quasi meine Euphorie dem Thema gegenüber einfach nicht lohnen.
Genau.
Und das war so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, ey, da muss jetzt mal eine gute Note raus, weil ansonsten, was soll das?
Ja, man braucht auch so, also nicht jeder, aber viele brauchen so eine Sinnhaftigkeit. Also ich muss wissen, warum ich die Dinge tue, die ich tue. Ansonsten ergeben sie keinen Sinn und mein Hirn macht dann auch zu. Ich habe tatsächlich. Ja. Und das ist mir so unangenehm, weil es sich durch mein Leben ehrlicherweise zieht. Ich wurde erst dann in der Schule gut, als jemand, den ich sehr blöd fand in meiner Klasse, immer Einsen geschrieben hat. Und ich fand diese Person aber vom Intellekt einfach scheiße. Weißt du, das war so eine Person, die gesagt hat, ja, ich wäre im Widerstand gewesen, als wir die Nazi-Zeit durchgemacht haben. Und ich wusste, Girl, Du, ganz sicher nicht, das weiß ich. Und die hat aber immer gute Noten geschrieben. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ich nicht akzeptieren, dass ich die mit den Fünfern die ganze Zeit bin und offiziell die Dümmere von uns beiden bin. Und das hat mich dann wirklich getragen durch die letzten Jahre. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin sitzen geblieben einmal. Das macht es nochmal ein bisschen einfacher. Ja. Aber es ist eigentlich nicht so ein geiler Motor. Und ich sag dir ehrlich, selbst nach der Schulzeit, es waren immer andere, die mich so angetrieben haben, wenn es hieß, du kannst das nicht oder du bist blöd oder sonst was. Und wenn du dann aber deinen Selbstwert arbeitest, was ich lange Zeit gemacht habe in Therapie und Co., dann fällt dieses Benzin irgendwann weg. Und du musst dir anderes Benzin suchen, eine andere Motivation. Und jetzt müsste man natürlich sagen, ja, Maggie, also so schwer ist das auch nicht, weil es gibt so viele Dinge, die dich motivieren könnten. Aber leider, es hat sich irgendwie eingebrannt. Breche mir mein Herz.
Spite. So. Spite ist das Beste. Out of spite kriegt man die besten Sachen hin. Ich habe das, ich glaube, ich hatte einmal so eine richtige Genugtuung. Ich habe mich damals mit meinem Bio-LK-Lehrer so ein bisschen angelegt. Ich habe den vielleicht aus Versehen in der ersten Stunde als Arschloch bezeichnet. Oh. Und dementsprechend waren auch meine nächsten 2 Jahre. Mhm. Und ich habe schlechtere Noten bekommen. Und der bei mir abgeschrieben hat, eine bessere. Also es war so ganz, ganz blöd. Und dann habe ich auch ein paar Mädels, also da war so richtiger Hennenkampf, das war ganz furchtbar. Ich fand das ganz, ganz schlimm, wo ich mir so denke, was ist dein scheiß Problem? Mhm. So nur, weil sie halt sonst immer Einsen geschrieben hat und da kam wieder dieses Hochnäsige auf einen herabblicken. Mhm. Und dann kam der Tag der Tage, Maggie. Ich bin nach Hause und ich habe eine obligatorische Sektflasche geöffnet. Wir haben Vorabi-Klausuren gehabt. Mhm. Und ich bin dann rein und ich war richtig am Zittern, weil ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich hatte eine Lerngruppe und alles drum und dran, weil ich mir gedacht habe, dem will ich es jetzt zeigen. Ne? So, ich will dem zeigen, dass ich das kann. Und habe dann, glaube ich, eine glatte 2 oder sogar 2 plus oder sowas geschrieben. Er gesagt, wie hast du das denn geschafft? Hast du dir die Klausuren? Ich so, nee, ich habe einfach gelernt. Ich habe genauso geschrieben wie sonst auch. Mhm. Und der hat das in so einem privaten Raum gemacht. Und ich kam raus, wieder in den Klassenraum rein. Und die so, und? Was freust du dich denn so? Hast du eine 4 plus?
Oh mein Gott.
Und ich so, nee, eine 2 oder 2 minus, 2 plus oder was weiß ich nicht was. Und danach war sie dran und sie kommt wieder raus und du hast richtig, die war angepisst wie sonst was, ne? Die hat, dass sie nicht ihre Tasche durch die Gegend geschlagen hat. Ich so, und? Wann hast du denn? Ja, ist doch egal. Ich so, nee, warum? Mhm. Gleiches Recht für alle. Ich hab's dir gesagt, du sagst es mir. Mhm. Eine 3 minus. Was? Ja. Was hast du? Eine 3 minus. Ach so. Mhm. Ja, und das Geile daran ist auch, ich glaube, da gab es auch mehrere Untersuchungen oder sowas, dass Schüler, die hauptsächlich schlechtere Noten oder Durchschnittsnoten haben, besser mit dem Scheitern umgehen können als Schüler, die beispielsweise nur Einsen haben. Ajo. Weil die nicht damit umgehen können, irgendwann mal zu verkacken.
Ajo, ja,
und verkacken gehört halt so zum Leben mit dazu. Und ich sag mal, es wird ja auch, je älter du wirst, desto schwieriger wird's ja auch. Ne? Also Studium ist nicht das Gleiche wie Abi. Abi ist nicht das Gleiche wie Realschulabschluss machen. Also da sind ja nicht, dass das eine Mehrwert ist als das andere, weil auch mit einem guten Realschulabschluss kann man super viele Dinge machen, man kann eine geile Ausbildung machen, man kann da super, super weit kommen, man kann auch einen Meister machen, alles drum und dran. Mhm. Also jetzt nicht, um das runterzuwerten, ich habe auch nur eine Ausbildung, in Anführungszeichen, ich habe auch nie studiert. Mhm. Und das ist halt so geil, dass die, je weiter die kommen, die drehen durch. Also die werden dann später in ein viel, viel tieferes Loch fallen, weil die sich dann erst fertig machen und das kann richtig krasse Konsequenzen haben.
Das macht total
Sinn. Deswegen ist frühes Scheitern super.
Ja. Total und vor allem dieses frühe Scheitern wird auch ein bisschen verwechselt mit so, oder ich muss auch ehrlich sagen, ich frame das auch manchmal ein bisschen falsch. Ich sag ganz oft, ja, ich war damals sehr naiv und dumm, aber ehrlich gesagt, ich bin so glücklich für diese Naivität und diese in Anführungsstrichen Dummheit, weil die hat dazu geführt, dass ich mich ganz viel getraut habe, wo andere eben Schiss vorhatten. So.
Eben. Mhm. Eben. Und die Sache ist ja auch die, dass wir scheitern ja schon ab dem Zeitpunkt, wo wir geboren sind. Mhm. Also da passiert ja nichts anderes. Du musst mal überlegen, wobei wir eigentlich alles scheitern, wo wir aber immer wieder zum Scheitern motiviert worden sind. Mhm. So, du lernst sprechen, du kannst das auch nicht direkt. Du lernst laufen. Wie rasten die Leute aus, wenn du 2 Schritte läufst und danach auf den Po fällst oder sowas?
Ja.
Ne? Also das Scheitern wird ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zelebriert. Mhm. Aber irgendwann kommt dann so der Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt darfst du nicht mehr scheitern.
Genau.
Ja, aber warum nicht?
Ja.
So, ne, warum nicht? Scheitern ist halt so, so geil, weil Scheitern einfach eine richtige Lernkurve ist. Mhm. So, du würdest nicht scheitern, wenn du nicht neue Dinge versuchst. Und dann wäre dein Leben langweilig.
Exakt. Ja, das ist auch das klassische Beispiel, was ich immer in Vorträgen nenne. Wenn ich frage immer, habt ihr Kinder? Dann melden sich Leute und dann sage ich, ja, als die das Laufen beigebracht bekommen haben, habt ihr da, wenn die hingefallen sind, gesagt, nee, bleib mal liegen, das wird nichts mehr. Aber im normalen Leben machen wir das ganz, ganz oft, wenn sich Leute selbstständig machen wollen oder irgendwas Neues probieren, dann sagen wir, ah, nee, lass mal lieber, mach mal lieber auf vorsichtig. Und es sind ja auch andere Lebensbereiche, wo man auch mit dem Scheitern viel easier umgeht, zum Beispiel Sport. Also Fußball ist ja jetzt gerade noch, glaube ich. Ich weiß es nicht. WM.
Ja, ja, ist noch.
da würden wir ja auch nicht auf die Idee, wobei bei der deutschen Mannschaft weiß ich jetzt nicht, wie es lief, aber wir würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich werde nicht mehr Fan meines Vereins sein, weil die jetzt einmal verloren haben, sondern wir bleiben dran oder bei Computerspielen oder so.
Naja, jetzt kann man mich vielleicht als Männerhasserin betiteln, aber es geht um Männer. Die sind halt sehr emotional. Die sind dann auch so, dass ich sage, I'm sorry. Ja. Das ist nun mal einfach ein Fakt. Nee, es ist, oder was heißt ein Fakt? Es ist sehr offensichtlich. Es kommt in zu hohem Maße vor, als dass es nicht die Regel ist.
Ja, ja.
So, also um das so einfach mal zu beschreiben. Und ich weiß auch nur, dass wir rausgeflogen sind, weil ich mir die ganze Zeit, ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, und da ist auch meine Naivität wieder, dass ein Friedrich Merz sagt so, yo, alles klar, Hitze, Tote, was weiß ich nicht was. Aber nein, Fußball-WM ist wichtiger.
Ja, ja. Apropos Hoffnung, eigentlich bin ich voll schlecht eingestiegen, weil ich stelle am Anfang immer eine Frage, die der letzte Gast gestellt hat. Und das war in dem Fall Kaspar Weimann. Und seine Frage war, was macht dir gerade Hoffnung? Cool, ich habe auch so geguckt.
Was macht dir gerade Hoffnung? Dass ich atme. Dass ich atme, dass ich momentan noch laufen kann, macht mir tatsächlich sehr Hoffnung. Mhm. Ich habe da wieder kurz ein bisschen durchgedreht gehabt, weil dann kommen wir wieder zum Scheitern meines Körpers, was du am Anfang sehr gut beschrieben hast. Mhm. Ich stelle es jetzt einfach mal so ein bisschen vor, für die mich nicht kennen. Mhm. Ich habe Multiple Sklerose und habe die Diagnose vor 4 Jahren jetzt bekommen, ziemlich genau. Also es ist jetzt knapp einen Monat her, dass das Vierjährige vorbei ist. Und ich habe eine schubförmige Multiple Sklerose, um das kurz mal so ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. MS, also abgekürzt Multiple Sklerose, ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, dass mein eigenes Immunsystem meinen Körper angreift. Und zwar ganz speziell meine Nerven. Nerven kann man sich vorstellen wie ein Stromkabel, innen das Kabel, außen Isolierung, und mein Immunsystem knabbert diese Isolierung ab, sodass der Strom nicht mehr weitergeleitet werden kann. Und ich habe letztes Jahr einen relativ krassen Schub gehabt, wo ich nicht dachte, dass es ein Schub ist, weil es auch noch natürlich, wie soll das anders sein, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, gibt es so ein Uthoff-Phänomen. Hast du da schon mal was von gehört?
Nee, ich kenne nur den Satiriker Uthoff und den mag ich ganz gerne, aber sonst habe ich davon noch nicht.
Ja, dann ist es, dann passt es schon mal sehr, sehr gut, weil Uthoff bedeutet im Endeffekt, dass wenn die Außentemperatur zu warm wird, also beispielsweise im Sommer, oder wenn man selber zu warm wird, also wenn man jetzt in die Sauna gehen würde oder sowas, dass man Symptome bekommt, wie bei einem MS-Schub.
Ja.
Aber es ist kein MS-Schub.
Oh.
Und dann sitzt du quasi zu Hause und musst dann mal so ein paar Dinge versuchen, um herauszufinden, ist es jetzt ein Schub oder ist es Uthoff? Hat mich der kleine Satiriker erwischt?
Ja, 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 ja.
Ja.
Und wie, genau, wie ist der Unterschied? Und also wie musst du dich in beiden Fällen verhalten?
Also wenn man einen MS-Schub hat, dann ist die Referenz halt im Endeffekt so, das ist eine Verschlechterung deines Allgemeinzustandes. Mhm. Und bei MS sind es halt immer neurologische Ausfälle. Also du hast irgendwas taub, du kannst irgendwas vielleicht nicht mehr richtig bewegen oder sowas. Und diese Symptome halten länger als 24 Stunden an. Mhm. Bei Uthoff ist es so, wenn du dich runterkühlst, kalter Pool, kalte Dusche, kalte Badewanne, Kühlpacks an deinem ganzen Körper und die Symptome werden besser, dann ist es Uthoff. Also wenn du was dafür tun kannst, dass die Symptome weggehen, dann weißt du halt im Endeffekt Bescheid. Mein Problem letztes Jahr war, dass die Symptome weggegangen sind, aber auch relativ schnell wiederkamen. Also das war halt blöd. Und ich konnte halt letztes Jahr nicht mehr richtig laufen. Und das war so, ja, das war eher so, als wenn du so ein Holzbein nachschlägst. Also anstatt, dass du richtige Schritte machst, hast du einen Schritt und dann das Bein von hinten nach vorne einmal so rumgeschwungen.
Ja.
Und ja, es war nicht ganz so cool.
Und das hattest du vorher in der Form noch nicht. Also das war das erste Mal dann. Und das hat das dann für dich bedeutet, dass du auch dann automatisch dachtest, okay, es wird jetzt schlimmer, oder wie ist denn der Verlauf so einer Krankheit? Also muss man sich darauf einstellen, dass es schlimmer wird, oder kann man da auch was gegen machen?
Es ist halt, also man kann nichts dagegen machen, man kann nur versuchen, es zu unterdrücken. Ich bekomme jetzt beispielsweise Medikamente, die mein Immunsystem runterfahren. Also, dass mein Immunsystem halt nicht mehr ganz so krass arbeitet, in der Hoffnung, diese Schubaktivität so weit zu verringern, wie es halt irgendwie nur möglich ist. Weil je weniger Schübe, desto weniger Ausfälle. Also das ist ja im Endeffekt dann die logische Konsequenz. Und das kann helfen, muss aber nicht. Also es gibt halt relativ viele Medikamente und es gibt dann auch unterschiedlich starke Medikamente. Meine MS gilt als hochaktiv, weil ich auch nach der Diagnose innerhalb von 8 Monaten 4 Schübe hatte. Also es ging dann relativ schnell back to back. Und das war dann schon hochaktiv. Und letztes Jahr hatte ich halt wirklich auch so einen krassen Schub. Und ich habe mir die Bilder angeguckt. Die kann ich dir gerne zukommen lassen. Die kannst du hier gerne noch einblenden. Ich habe letztes Jahr durch Zufall dann erfahren, dass ich einen Schub habe. Weil ich einmal im Jahr eben Kontroll-MRT machen musste. Und ich habe ja gedacht, das mit den Beinen wäre Uthoff gewesen und so weiter. Und man kann sich ja vorstellen, wie groß so ein Gehirn ist. Und das heißt, selbst die kleinsten Dinge sind schon riesig. Und ich hatte dann so einen aktiven Schub, mit der größte Durchmesser war 3,1 Zentimeter. Und das ist für so ein Hirn halt schon nicht schlecht, genau. Und da entzünden sich halt quasi Areale, die man halt braucht, um Dinge zu tun. Und deswegen ist bei mir beispielsweise meine Kognition echt heftig eingeschränkt. Und da macht man sich, also das ist dann auch so eine Form des Scheiterns, wo ich mich auch echt fertig mache. Weil ich empfinde mich nicht als hochintelligent oder sowas, definitiv auch nicht als dumm. Also ich kann halt wirklich denken, ich kann logische Schlüsse zusammenziehen und ich kann auch selber für mich irgendwas herausfinden, ohne mich dazu belesen zu müssen oder sowas. Und wenn du dann da stehst und dir fallen Worte einfach nicht mehr ein oder du verstehst irgendwas nicht, was der dir gegenüber sagt, weil dein Hirn es zu dem Zeitpunkt einfach nicht verarbeiten kann und das nicht, weil du dir jetzt mal radikal gesagt deine Hirnzellen weggesoffen hast oder Drogen genommen hast bis zum Abwinken, also alles, was irgendwie Einfluss nehmen kann auf deine Kognition, ist das schon echt heftig, weil du halt genau weißt, was du vorher gemacht hast. Ich habe vorher im OP gearbeitet, ne, und das war halt richtig geil. Und das ging auf einmal nicht mehr.
Und das, glaube ich, muss auch so richtig heftig sein, weil das war ja auch dein Traumjob, ne?
Mhm.
Ja.
Ja. Ich habe mehr geheult, als mir gesagt wurde, ich darf nicht mehr im OP arbeiten, als zu dem Zeitpunkt, dass sie mir gesagt haben, ich habe MS.
Fühle ich, ja, checke. Also, soweit es mir möglich ist, also, checke, ja.
Ja, ja, ne, also kann man sich vorstellen, ihr habt den absoluten Traumjob, gut bezahlt, gute Kollegen, genau das, was ihr zu 1000% machen wollt. Und dann sagt euch jemand anderes, geht nicht mehr. Mhm. Und nicht, weil du halt Scheiße gebaut hast oder sowas. Also, ja. hätte ich jetzt dafür gesorgt, dass Instrumente in den Patienten vergessen werden und ich wäre deswegen gekündigt worden, ja, mein Fehler. Also genau. Das wäre eine Konsequenz meines Handelns gewesen, aber war es halt einfach nicht.
Ja, ja, ja.
Also mit der Diagnose konnte ich umgehen, dachte ich, dann wieder nicht, dann wieder doch. Aber also, dass mir dann gesagt worden ist, ja, okay, Eigenschutz und Schutz für Patienten, besser nicht mehr. Also da habe ich wesentlich mehr geholt.
Ja. War das dir, als du die Diagnose bekommen hast, auch klar oder ein Gedanke, der dir gekommen ist? Oder hast du den erstmal verdrängt, dass das die Konsequenz davon sein kann?
Ich hatte den Gedanken, den habe ich aber nicht öffentlich geteilt. Mhm. Ich habe meine Diagnose ja sehr schnell, sehr öffentlich gemacht, also so zeitrahmenmäßig. Ich wusste es schon vorher, die haben mir im Krankenhaus halt gesagt, so, wir müssen das schwarz auf weiß abwarten, sie können aber definitiv zu 99% davon ausgehen, dass es Multiple Sklerose ist.
Mhm. Aber du bist ja nicht deswegen natürlich noch hingegangen, ne? Du bist ja eigentlich wegen Schmerzen im Nacken und Rücken dahin, oder?
Ich hatte einen tauben Arm, genau. Ah, ja. Und ich habe gedacht, ich habe einen Bandscheibenvorfall.
Mhm.
Und bin deswegen zum Orthopäden. Und so kam das Ganze komplett durch Zufall raus. Weil ich halt, da muss man sagen, und da ist es jetzt wieder, zum Glück einen Herd in der Halswirbelsäule hatte. Also weil es ist nicht nur im Gehirn, sondern es kann auch im Rückenmark sein. Und ich hatte zum Glück einen Herd hier in der Halswirbelsäule. Weil so kam raus, Bo, ihr müsst bitte noch mal ein bisschen weiter gucken. Das könnte auf Multiple Sklerose hindeuten. Hätte ich das nicht gehabt, dann wäre keiner auf die MS gekommen.
Ja, krass. Krass.
Ja.
Und du hättest die Symptome, hättest du die wahrscheinlich so einfach hingenommen und gesagt, ja, heute ist einfach ein beschissener Tag, irgendwie ist komisch. Wie ist das denn bei dir? Gewöhnst du dich schnell an beschissene Situationen? Weil bei mir ist das ja so.
Das Schlimme daran ist, dass, und da spielt die Gesellschaft bzw. das Umfeld so heftig mit rein. Mhm. Ich habe ja 2022 die Diagnose bekommen. Ich habe aber die 4 Jahre davor, bis 2018, schon immer wieder Symptome gehabt. Ich habe 2018 beispielsweise sowohl einen tauben Arm als auch ein taubes Bein gehabt. Und ich war aber noch in der Ausbildung und dann wurde gesagt, so ja, du machst halt keinen Sport, du stehst den ganzen Tag im OP nur auf einer Stelle. Also du, ich habe teilweise 500 Schritte pro Tag gemacht, ich war 8 Stunden arbeiten, da kann man sich mal vorstellen, was man da so macht. Und da wurde ich dann quasi dafür verantwortlich gemacht, weil ich ja nichts für meinen Körper tue und sowas. Und habe immer mal wieder Symptome gehabt, genauso wie die Muskelspasmen oder sowas. Mhm. Problem daran, du arbeitest in einem Krankenhaus. Das heißt, für eine Behandlung brauchst du keine Termine, sondern du sagst dann, ey, hast du mal 10 Minuten, kannst du mich mal eben spritzen? Und dann kommt da einer und spritzt dir eben die Muskelspasmen quasi weg, damit du weiterarbeiten kannst. Ne? Also es ist so ein, die Arbeitsbienen werden dann schneller versorgt und das ist halt auch Kacke für alle anderen Patienten. Aber gut, das ist dann so, wenn der andere Arzt Bereitschaftsdienst hat und der ist eh 24 Stunden da und du trinkst gerade mit dem Kaffee, dann also, kann er auch kurz zwischen diesem neuen Kaffee holen, mal eben da die Dinge reinmachen. Das geht ja jetzt nicht hier um große, heftige Untersuchungen, sondern irgendwas Symptombehandlung. Ne?
Nee, das kann man auch niemand übel nehmen. Das würde jeder von uns auch so handhaben. Also
das würde ich auch von jedem wollen. Also wenn du irgendwo arbeitest und du hast dann davon einen Vorteil, dann nutz doch bitte auch diesen Vorteil.
Ja.
Wofür arbeitest du da dann beispielsweise? Ne? Also wenn du beim Arzt arbeitest und du hast irgendwas, dann gehst du zu diesem Arzt hin und sagst, ey, und da kümmern wir uns jetzt drum. Wenn du das Privileg hast, dich da irgendwie schneller dran zu kommen oder so, dann wird das bitte auch genutzt.
Ja. Okay, also du hast mit diesem Gedanken schon gespielt, dass es auch Konsequenzen hat auf deinen Beruf, aber hast wahrscheinlich auch noch so viele andere Dinge. Was ging dir denn so alles im Kopf rum, als du die Diagnose bekommen hast? Vor allem, ich muss ja auch irgendwie drauf anspielen, weil du ja auch vorhin sagtest, alles hat irgendwie so einen Sinn für dich. Du siehst das Positive in Dingen. Ja, würde mich mal sehr interessieren, was da das Positive dann vielleicht für dich ist oder war. Das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Das hast du
ist nicht schlimm. Also pass auf. Da bin ich auch sehr froh drum. Stell ruhig gerne mehr Fragen. Wenn ich zu lange labere, unterbrich mich bitte auch. Weil wenn ich eine Sache kann, ist es reden. Am Anfang war mein Kopf sehr leer. Also als ich quasi die Diagnose bekommen habe, weil für mich war dann so, da war ich schon direkt so positiv. Alles klar, jetzt weißt du, was das ist. Jetzt kannst du, ne, das Kind hat einen Namen. Das heißt, du musst dich jetzt nicht mehr fragen, boah, was ist das oder sowas. Also diese Ungewissheit war vorbei. Und das war super erleichternd. Weil klar, du weißt auf einmal, was los ist, ne? Voll geil. Und dann kam aber relativ zügig der nächste Schub. Ja. Da war dann schon so, was eine Scheiße. Warum macht das denn jetzt nicht das, was ich will?
Ja.
So, ist ja gut, aber du musst mit mir leben und nicht ich mit dir. Ja. Und das ist halt leider andersrum. Also ich muss schon mit der MS leben. Und da wurde es dann echt immer negativer. Und ich habe wirklich einfach nur Glück gehabt, dass ich schon ein Jahr, bevor ich die Diagnose bekommen habe, schon in Psychotherapie war. Also, dass ich da halt auch sofort aufgefangen werden konnte, dass da nichts irgendwie großartig passiert ist, weil ich habe ja zu der MS natürlich noch diverse weitere Diagnosen, von Schilddrüsenunterfunktion zu mittelschwere Depressionen, Migräne und was weiß ich nicht was. Und dann da wirklich auch professionell aufgefangen zu werden, war halt auch so das, was mich denn da so ein bisschen gerettet hat. Und das Positive von der gesamten Diagnose, was halt irgendwie da ist, war für mich primär damals, dass ich Menschen jetzt helfen kann. Ich habe ja vorher bereits auf Social Media Aufklärungsarbeit gemacht, gerade so für OPs und für Erkrankungen und wie die operativ behandelt werden können, weil ich ja OTA war. Und ich dann auch gemerkt habe, dass ganz viele beruhigter waren und weniger Angst hatten, wenn sie wussten, worum es halt eigentlich geht. Und dadurch, dass es meine Mama ist auch schwer krank und das, da kann ich gleich was zu erzählen, weil da ist nämlich auch was Positives bei was Negativem. Und ich habe als Kind schon mitbekommen, als meine Mama krank geworden ist, wie viele Leute halt nicht gesehen haben, was wirklich halt eigentlich passiert, weil die interessieren sich nur für die guten Dinge, so für die Fortschritte und sowas und nicht für den Rückschritt, der teilweise einfach nicht unumgänglich ist. Und dann habe ich mir gedacht, jo, du machst das jetzt sofort öffentlich, dass alle mit dabei sein können, wie läuft das ab, wie war die Diagnosestellung eigentlich an sich, wie geht's jetzt weiter, wie entscheidet man sich für Medikamente, was muss man sonst noch machen, worauf hat man Anspruch, weil ich habe immer einen kalten Kopf gehabt auf der Arbeit, immer einen kühlen Kopf, wenn irgendwas passiert ist, ja, kein Ding, kriegen wir schon hin. Und auch wenn man medizinisches Personal ist und man sich auskennt, du bist dann selber erstmal ein bisschen überfordert, wenn es auf einmal um dich geht.
Ja, krass, ja.
So, ja. Und das war dann so mein Positives, was ich da rausgezogen habe. So, okay, selbst wenn ich jetzt überfordert bin, du kannst dafür sorgen, dass andere Menschen nicht so überfordert sind. So, weil wir sitzen immer noch alle zusammen im selben Boot,
ne? Ja. Total und vor allem auch aufzeigen, dass man auch in Anführungsstrichen ein normales Leben führen kann, aber es zwischendurch eben auch schlechte Phasen gibt, weil ich habe mal einen ganz schönen Satz gehört von einer Frau, die hatte einen kranken Sohn und sie wurde gefragt oder sie hat erzählt davon, dass sie ständig gefragt wird, wie hältst du das aus, wie machst du das nur, wie schaffst du das? Und ihre Antwort war, manchmal schaffe ich es nicht. Es gibt Tage, da schaffe ich es einfach nicht. So. Und das ist voll wichtig, dass das die Leute auch checken, weil du machst es ja nicht, um zu zeigen, wie stark und krass und cool du bist, sondern du sagst ja auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist auch das Teil der Wahrheit, ne?
Ja. Und das ist mir so wichtig. Also ich finde Social Media generell viel zu perfekt teilweise, was jetzt zum Beispiel auch mit ein Grund ist, dass ich sehr viele meiner Videos ungeschminkt verschlafen im Bademantel mache.
Same.
Ich mache mich doch nicht für Videos fertig, wie sehe ich denn aus?
Same.
Also manchmal passiert's, dann haben sie Glück, weil dann bin ich gerade fertig, dann freue ich mich auch und dann sage ich auch, kommt her mit den Komplimenten, weil heute habe ich die verdient, so,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Aber ist mir so egal, ist mir so egal. Und das hat meine Eltern am Anfang richtig gestört, das weiß ich noch. Das hat meine Eltern richtig gestört.
Oh.
Ja, du kannst dich doch so nicht im Internet zeigen. Und meine Eltern sind nämlich ganz, ganz groß. Was sollen die Leute denken?
Mhm.
Die haben früher dann auch, um jetzt mal so ein bisschen nochmal auf die Schulzeit zurückzukommen, ich wollte immer in Jogginghose in die Schule. Nicht, weil ich das cool fand oder so, sondern weil ich gesagt habe, ey, ich sitze da 8 Stunden.
Ja.
Ich will da bequem sitzen. So, also, was ist das denn, ne? So. Und dann kam sie an mit, ja, dann holen wir dir eine Korthose. Ich so, geh weg mit Kort, ich hasse Kort. Und dann kam ich in die Oberstufe und meine Mutter konnte nichts mehr tun. Meine Mutter konnte nichts
die
mehr
Jogginghose
tun.
Die Jogginghose war am Start.
Die Jogginghose war am Start und das ging dann so weit, dass wenn ich meine Jeans anhatte, meine ganzen Freunde eigentlich die komplette Schule gefragt haben, hast du keine Jogginghose mehr sauber oder was?
Ja.
Also das war schon, ja.
Ja,
das war dann so ein Scheitern für meine Mutter, weil sie hat es ja nicht geschafft, dass ich verstehe, was sie damit meint, ja.
Aber wie geht's dir generell? Also, das heißt, die gucken auch deine Videos, deine Eltern?
Ja.
Okay, und war also danach schon mal was dabei, wo sie gesagt haben, jetzt mal abgesehen vom Optischen, aber dass sie gesagt haben, vielleicht solltest du nicht so über deine Krankheit sprechen oder sind die da voll on board?
Ja. Wanni am Anfang schon, also das, mein Vater hat es überhaupt nicht verstanden. Er so, ja, dann machst du dann deine Videos im Internet, das ist ja total peinlich und warum macht man
wirklich
sowas und, ne?
Oh.
Ja, ja, also der war da am Anfang so echt anti. Meine Mama war so ein bisschen, boah, musst du das jetzt so sagen?
Mhm.
Weil ich ja auch kein Blatt vor den Mund nehme. Ich habe ja letztens auch knallhart zu so einer MLM-Mausi gesagt, fick dich.
Mhm.
Und zwar mit Inbrunst und einem dicken Mittelfinger in die Kamera.
Mhm.
Und es ist mir halt auch im Endeffekt einfach egal, weil das Internet ist ein, und das verstehen die wenigsten, das Internet oder Social Media ist ein öffentlicher Raum.
Mhm.
Es ist ein öffentlicher Raum, wo sich alle frei bewegen können. Es ist im Endeffekt, als hätten wir einen riesengroßen Marktplatz, wo alle einfach rumlaufen und jeder labert einfach seine Scheiße. Und wenn du zu mir persönlich ankommen würdest und würdest mir sowas sagen, dann würde ich dir das auch auf diesem Marktplatz persönlich ins Gesicht sagen.
Ja.
Auch genau so,
ja.
Weil, ne, Grenzen überschreiten lasse ich nicht. Das verstehen die wenigsten. Und die regen sich dann auf, dass sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer, was ja deren privater Raum ist, auf einmal Dinge aus dem öffentlichen Raum sind, die denen nicht gefallen.
Ja. Was hat die Person denn geschrieben oder gesagt?
Dass sie irgendwelche Vitamine oder sowas vertreibt und damit ist deine MS-Geschichte.
Ja, Dankeschön.
Heilversprechen, sehr gut. Ich brauche bitte einmal deinen Klarnamen.
Ja.
Anzeige ist raus.
Ja, ja, ja. Ja. Vor allem, da wird ja wirklich mit der Angst von Menschen gespielt, wie so oft. Also ich finde, wenn du ein Scammer bist, so dann scam, aber scam doch die richtigen Leute, scam doch keine kranken Leute. Also das werde ich nie checken, warum man es immer auf die...
Weil Kranke verzweifelt genug sind.
Ja.
Weil Kranke verzweifelt genug sind. Und das Problem ist, dass die das teilweise, weil die keine Ahnung haben. Und das will ich denen noch nicht mal, die da drauf reingefallen sind und das dann halt auch weitermachen wollen, weil die sehen ja irgendwo eine Chance, dass die, ne, also das ist ja noch nicht mal so das Schlimme. Das Problem ist, dass die halt absolut nicht fit gegenüber vernünftigen Informationen sind. Und zwar, was sie halt nicht verstehen, ist, dass gerade bei chronisch kranken Menschen diese Vitamine zu negativen Dingen führen können, weil die mit den Medikamenten nicht richtig fungieren und dann können Vitamine dafür sorgen, dass Medikamente nicht mehr richtig wirken. Also wenn ich Beta-Blocker brauche und ich wegen deinen Vitamin-Supplements oder sowas meine Beta-Blocker nicht mehr funktionieren und ich verrecke, bist du schuld. So, weil du halt keine Ahnung dazu hattest. Hochdosiertes Vitamin C beispielsweise wird ganz gerne Krebspatienten oder sowas empfohlen. Ja, hochdosiertes Vitamin C sorgt dafür, dass eine Chemo nicht wirkt.
Oh, shit. Das muss man ja wissen.
Ja.
Also ich habe auch immer mit
So, das
Vitamin
sind.
D gehört, ne, dass man sich ganz viel Vitamin D ballern soll, aber auch da sagt mein Arzt so, ja, es ist
Auf gar keinen
Stu.
Fall. Das gibt es ja beispielsweise auch bei MS. Das ist so, kennst du Robert Franz?
Ich hab's nicht so mit Namen, aber erstmal nein.
Ist so ein Dude mit lila Haaren, der auch seine Supplements verkaufen will und
Ah,
was weiß ich nicht was.
nee,
Und
sagt mir jetzt erstmal
so, ja,
nichts.
der ist halt so ein, wird immer so beschrieben, der ist ein Freigeist und was weiß ich nicht was. Und dann kommt natürlich wieder das Wort Schulmedizin und er weiß es besser und getestet. Wo? Wer hat es bestätigt?
Ja.
Ja, alle, die das probiert haben. Also nicht getestet, okay.
Ja.
Und da gibt es auch so einen Typen, der heißt Coimbra. Und dann gibt es bei MS auch das sogenannte Coimbra-Protokoll. Und da nimmst du kein Medikament, sondern nur hochdosiertes Vitamin D. Bis zu 100.000 Einheiten pro Tag.
Was ist der
Das ist
Tagesbedarf?
sehr viel.
Okay.
Das so 2.000 bis 3.000.
Okay.
Ne? Und das ist sehr, sehr viel. Und hochdosiertes Vitamin D beispielsweise kann zu einer Hyperkalzämie führen. Das heißt, du hast zu viel Kalzium in deinen Arterien, dann kannst du dadurch deine Arterien mit verstopfen, deine Knochen können im Arsch sein. Und also da kann halt wirklich viel passieren, bis hin zu multiplen Organversagen. Und da gibt es auch einige Fälle, jetzt beispielsweise in der Schweiz waren, glaube ich, zwei oder drei, die an sich dieses hochdosierte Vitamin D genommen haben. Die waren erstmal kurz vor Hops. Und mehrere Tage auf Intensivstation und mit Blutwäsche und allem drum und dran. Also es sind halt nicht nur Vitamine und das checken diese MLM-Mausis halt einfach nicht. Und die wissen nicht, wie halt Vitamine mit wirklich für diese Menschen lebenswichtigen Medikamenten zusammenarbeitet.
Ja, heftig.
Und deswegen habe ich so das Gefühl, das sind, weiß ich nicht, das sind so Hitmen, die von MLMs beauftragt werden oder so. Du musst
Ja,
jetzt bitte so viele Leute wie möglich unter die Erde bringen, ne? Also es ist schon.
krass, krass.
Ja.
Okay, jetzt waren wir ja gerade bei dem Thema, dass du deinen Beruf gar nicht mehr ausüben konntest und kannst, der dein Traumberuf war. Als das feststand, hattest du da schon einen Plan? Oder wie bereitet
Nein.
man sich denn darauf vor?
Ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte bis zum letzten Moment noch Hoffnung, dass mir gesagt wird, okay, du kannst da arbeiten, aber nur Teilzeit.
Okay.
Also halt, dass du halt nicht Teilzeit dann irgendwie 3 Tage, 8 Stunden, sondern dass du jeden Tag so 5 Stunden machst oder so, dass du auf deine 30 Stunden die Woche kommst, dass du halt so ein Mischmasch hast. Aber selbst da haben die gesagt, jo, du kannst Teilzeit arbeiten, aber nicht mehr in dem Job. Nicht mehr in dem Job, weil der halt viel zu stressbehaftet ist. Du hast, also hört sich komisch an, aber du hast in einem OP Zeitdruck bis zum Abwinken. Weil Krankenhäuser müssen ja wirtschaftlich sein, deswegen so viele OPs wie möglich.
Na klar.
So schnell wie möglich, ne? Natürlich, wie sollte es anders sein? Und ja, was mache ich dann? Ich wollte ja gar nichts anderes machen.
Ja, eben, man, es ist ja.
Ja, dann habe ich mir was überlegt, weil das wird mir auch schon auf Social Media relativ häufig gesagt, warum gehe ich nicht in die Lehre? Dass ich halt quasi meinen Beruf ausbilden kann. Dafür müsste ich studieren. Was grundlegend kein Problem wäre, das würde ich mir sogar zutrauen, wenn ich das von zu Hause aus machen kann, an so einer Fernuni oder sowas. Ich kriege ja jetzt Rente. Und so eine Fernuni kostet dann mal eben so 400 Euro im Monat.
Verstehe.
Also kann ich es mir dann halt im Endeffekt auch nicht leisten. Ne?
Ja,
Also
ja,
dann
ja.
ist es halt da dann natürlich, dass man sagt, okay, müsste man gucken. Ich könnte auch sagen, dass ich das quasi auf ultra mega krass Teilzeit mache. Die haben so unterschiedliche Modelle. Dann sind das 200 Euro pro Monat. Aber dann studierst du auch nicht deine 2 Jahre oder 3 Jahre, sondern halt 6 Jahre, weil du halt dementsprechend länger dabei bist und im Umkehrschluss zahlst du dann dafür natürlich auch mehr, ne?
Was bedeutet, dass du in Rente bist? Also darfst du auch was verdienen dazu? Oder also das stelle ich mir ja schon wieder, so wie ich Deutschland kenne, auch mega schwer vor, überhaupt zu sagen, kann in Rente gehen. Oder ist das ein klares Ding bei dir gewesen? Oder musstest du erstmal dafür kämpfen?
Kämpfen tatsächlich nicht, sondern im Endeffekt einfach nur Anträge stellen.
Das Kämpfen für mich.
Das war's.
Für mich ist das
Nee,
Kämpfen.
also nee, weil ich habe echt gedacht, da wird mit Widerspruch und was weiß ich nicht was. Ich habe da privilegierte Stellung quasi gehabt, scheinbar. weiß ich nicht. Also, weil ich und Behörden, wir sind so. Wir sind richtig dicke, ja. Weil ich das Spiel durchblickt habe. Ich kenne die Regeln.
Ja.
Und wenn man die Regeln kennt und weiß, wie man die nehmen muss, geht das richtig easy.
Ja. Ich glaube, Menschen, die mit der Ausländerbehörde zu tun hatten, die können das nicht so nachempfinden, aber ich checke, glaube ich.
Ja,
ich habe so einen natürlichen Abwehrmechanismus gegen diese Pisser, dass ich irgendwie das mit voller Bewunderung jetzt wahrnehme und denke, wow, das ist crazy.
Ich checke das so sehr, aber ich habe da keine Probleme mehr, also gar nicht. Mhm. Gar nicht. Null.
Crazy.
Null. Ich habe, glaube ich, ich wurde am Anfang, habe ich mich mit meiner Krankenkasse angelegt, weil die Krankenkassebearbeiterin, Sachbearbeiterin da richtig asozial war. Mhm. Ich war, also so ein bisschen zurückspulen, ich bin seit März 23 nicht mehr arbeiten.
Ja.
Weil ich halt dann richtig krassen MS-Schub hatte. Habe eigentlich auf der Arbeit gesagt, pass auf, mir geht's total beschissen. Ich so, ich brauche 2 Wochen. Ich so, ich kann nicht mehr. Ich krieche auf dem Zahnfleisch. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Eins meiner Symptome, die ich jetzt leider dauerhaft habe, ist Muskelspasmen. Und das in meiner Rückenmuskulatur, um das so ein bisschen zu verstehen. Stellt euch vor, ihr merkt, ihr kriegt einen Wadenkrampf. Der ist noch nicht ganz da, aber die Muskulatur fängt schon an, sich zu verkrampfen. Mhm. Diesen Status habe ich 24/7 und der geht nicht mehr weg. Also ich habe dauerhaft Krämpfe in meiner Muskulatur. Ja. Und wenn du die ganze Zeit stehst, kannst du irgendwann nicht mehr stehen. Und ich kann nicht mehr, ich muss irgendwas machen, ich muss zum Arzt, ich bleib 2 Wochen weg. Ja, aus den 2 Wochen wurde nie wieder. Und dann war ich natürlich ein paar Monate
zurück. Du bist nicht mehr zurück.
Ja.
Oh wow. Mhm, okay.
Ja, also das war halt auch nochmal so eine Sache. Du hattest noch nicht mal so einen Abschied. Ja. Und dann hat mich nach, ich glaube, 4 oder 5 Monaten meine Sachbearbeiterin der Krankenkasse angerufen. Oder eine, ich weiß nicht, ob es meine war. Ich habe mich aber nicht auf MS krank schreiben lassen, sondern auf Psyche. Mhm. Weil ich eher bei meiner Therapeutin war als bei meinem Neurologen. Und ich so, ich wollte jetzt nicht noch länger warten, sondern es war klar, ich muss da jetzt raus. Und dann hat sie mich angerufen und hat mich richtig schnippisch. Und ich habe ja kein, ich und Autorität ist mir sowas von egal, ne? Ist mir sowas von egal. Du kannst ja Kaiser von China sein. Wenn du scheiße zu mir bist, bin ich scheiße zu dir. Mhm. Ist mir vollkommen Wumpe. Und dann hat sie mich angeschaut. Ja, also so langsam sollten sie auch mal wieder arbeiten gehen können, oder?
Nicht dein Ernst.
Mm.
Who is she? Ja. Oh mein Gott.
Also, jetzt verstehen Sie mich mal nicht falsch, aber so langsam sollten sie ja auch mal wieder arbeiten gehen können, ne?
Ist sie so, Ärztin?
März, nein, genau. März, April, Mai und jetzt ist auch schon wieder Juni. Also so langsam ist ja auch mal gut. Ich so, so.
März hat
und jetzt
sie
verstehen sie mich mal. Ja, wirklich. Ich schwöre dir. Die war bereits von dem gesandt. Und ich so, so. Und jetzt verstehen sie mich mal nicht falsch. Ich habe Multiple Sklerose. Ich habe einen Schub gehabt. Ich war dafür im Krankenhaus. Ich habe immer noch Symptome des Todes. Ich so, ich bin operationstechnische Assistentin. Ich kann nicht länger als 30 Minuten stehen. Ich kann mich nicht länger als 15 Minuten konzentrieren. Wenn Sie wollen, dass ich wieder arbeiten gehe, dann mache ich das. Sie unterschreiben mir jedoch, dass egal, was ich falsch mache, ob ich was unsteril mache, ob ich Patienten schade oder ob ein Patient stirbt, weil ich kognitiv nicht in der Lage bin, schnell genug zu reagieren, wenn einer verblutet, dass sie die Schuld auf sich nehmen.
Und was hat sie gesagt?
Stille.
Ja, stille.
Oh, ja, das wusste ich ja gar nicht. Wie wär's dann, anstatt einfach mal irgendwelche Sachen durch die Gegend zu hauen, zu fragen, was ist los bei Ihnen? Was können wir machen, dass Sie wieder arbeiten gehen können? Dann wäre diese Diskussion nämlich gar nicht erst entstanden.
Ja, aber es ist halt auch wieder von oben herab und sich besser fühlen, weißt du? Aber eigentlich darf sie das gar nicht. Sie darf da gar keine Kommentare dazu geben. Es ist auch nicht ihr Job so.
Mm.
Aber das hat halt wieder ganz viel mit Machtausübung zu tun. So. Wobei ich auch sagen muss, umso lauter ich reagiere, das ist natürlich nicht immer so, aber ich sag mal so, ich habe meistens dann meinen Willen bekommen, wenn ich eine Art an den Tag gelegt habe, die ich auch gar nicht mag. Also ich mag dieses sehr direkte und ein bisschen stärkere, das mag ich eigentlich gar nicht so, gerade wenn es ein bisschen lauter wird. Aber dann zu lernen, damit kommst du weiter, das tut auch ein bisschen weh, weil ich mir denke, okay, so funktioniert die Welt, ich will aber nicht, dass sie so funktioniert, ich will nicht schreien. So.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass das Gespräch, was ich mit ihr hatte, nachdem ich dann einmal so diese Ansage im Endeffekt gemacht habe, dann war die Emotion raus von uns beiden.
Ja.
Und dann ging es schon wieder ein bisschen seichter quasi los. Ich glaube, man musste einmal kurz alles klar, einmal alles raus und dann ist in Ordnung.
Ja.
Und die hat dann auch gesagt, die so, ja, okay, perfekt, alles klar, was machen wir denn jetzt? Können Sie sich vorstellen, dass Sie in eine Reha gehen? Schicken Sie mir alles zu, ich fülle alles aus. Ich so, ich will doch wieder, ich will. Ja. Nur ich traue mich gerade wirklich einfach nicht. Ne?
Ja.
Und ja, das war wirklich furchtbar.
Mhm. Das war echt nervig.
Ja, aber ansonsten mit Behörden, voll geil.
Okay.
Also wirklich, weil die Sache ist die, und vielleicht als Tipp für alle, die jetzt gerade zuhören, ihr müsst deren Spiel mitspielen. Weil das ist ja, also das sind deren Regeln und ihr müsst die Regeln kennen. Das Problem ist, ihr müsst die besser kennen als die.
Ja.
Ihr müsst immer irgendwie so eine Hinterdingens machen. Ich musste letztens irgendwann was organisieren für jemand anderen und habe dann da telefonisch angerufen und dann hieß es, ich darf Ihnen gar nichts sagen, ich brauche eine Vollmacht, was ich auch absolut verstehe, auch wenn ich teilweise den Datenschutz in Deutschland echt zum Kotzen finde, ist ein bisschen übertrieben. Und da kommt es aber ganz drauf an, wie man das Ganze nimmt. Also da hieß es dann, ich brauche eine Vollmacht. Und dann war so, okay, kleines Köpfchen, überleg mal kurz. Und dann so, passen Sie auf. Ich habe ja jetzt angerufen. Und das bedeutet ja im Endeffekt für Sie, dass ein berechtigtes Interesse daran besteht, dass Sie die Information per Post an die Person schicken. Wissen Sie was, Frau Brune? Da haben Sie recht. Ja. Das berechtigte Interesse ist auf jeden Fall da. Kriegen Sie in 2 Tagen einen Brief.
Ja.
Super, danke.
Das ist wie so ein Zauberspruch aufsagen, ne? Und dann auf einmal bekommt man das, was man will. Ja, I see. Ja, ich weiß nicht, ich finde Behörden, die machen mir meistens große Angst. Irgendwie erlebe ich da immer einen großen Machtmissbrauch auch vor allem.
Ja.
Und bei medizinischen Fragen, da wäre es bei mir halt vorbei. Also wenn es dann wirklich um die Gesundheit von meinen Liebsten oder von mir selbst geht und da würde mir jemand blöd kommen, also weiß ich nicht. Das,
dann rufst du mich an, ja, dass wenn irgendwas ist, ich bin jetzt deine Bulldogge, ich komme mit, ne? Also ich komme mit, das ist mir sowas von egal. Das habe ich bei meinen Eltern auch gemacht, wenn die irgendwas hatten. Ich bin dabei. Mein Vater findet das nicht so cool, weil ich bin halt seine Prinzessin, seine Tochter und was weiß ich nicht was.
Ja.
Der findet das dann auch nicht so cool, dass ich dann auf einmal was zu sagen habe, weil ich es einfach besser weiß. Aber ich will halt auch genau wissen, was da los ist. Und ich will auch, dass sie dann die Behandlung bekommen, wo ich der Meinung bin, Studien sagen das so und so, wenn die mir das anders erklären können. Ich will denen nicht deren Expertise absprechen. Ich will nur verstehen, warum.
Ja.
Und sag Bescheid, ich komme mit. Und wenn ich dafür nach Berlin fahren muss.
Geil. Oh Gott, sag wirklich, ich bin da wirklich ein Problemkind. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie von klein auf, irgendwas ist bei mir, dass die Leute bei mir aus irgendeinem Grund im ersten Moment nicht helfen oder nicht Bedarf sehen oder sonst irgendwas. Also da wird erstmal reingedrückt und dann, wenn ich mich wehre, manchmal funktioniert das meistens, wenn dann andere ins Spiel kommen, dann funktioniert es und das ist für mich schön, dass mir andere helfen, auf jeden Fall. Mhm. Aber gleichzeitig natürlich auch total frustrierend, warum klappt das nicht mit mir alleine? So. Also warum?
Weil du eine Frau bist.
Ja, aber meistens, manchmal sind die ja auch Frauen, die mir dann helfen, weißt du? Ich war mal in der Klinik. Eine
Frau bist, internalisierte Misogynie.
Ja, also ich war mal in der Klinik und da wurde ich halt angegriffen und ich bin zu der Schwester, man sagt nicht Schwester, aber ich sage es jetzt mal sehr umgangssprachlich. Oder wie sagt man denn, Kranken?
Pflegerin.
Pflegerin, ja, eine Pflegerin, genau, zu der bin ich gegangen. Mhm. War natürlich die meistens nicht so gut drauf war. Und die
Schwester Rabiata.
Genau, ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Doch, das darfst du sagen. Schwester Rabiata ist nämlich, das beschreibt eine Dingens, also das ist okay.
Jeder kennt eine.
Ja.
Genau, ich bin zu Schwester Arabiata gegangen und sie meinte dann zu mir, ja, ich bin ja jetzt hier kein Cowboy, ich kann ja jetzt nicht diesen Angreifer finden, gehen Sie mal zum Security. Dann gehe ich zum Security, dann sagt mir der Security, ja, können Sie noch mal rausgehen und den einfangen. Und ich war am Ende meiner Kräfte und dachte mir, Moment mal, jetzt werde ich hier körperlich angegriffen und ich muss hier Cowboy spielen? Das geht nicht. Und dann hat sie halt wirklich meine Zimmergenossin, hat dann die Leitung angeschrieben und Gott weiß was gemacht und die ist dann wirklich vorgeprescht und dann hat sich das erste Mal in meinem Leben jemand bei mir entschuldigt, ne? Ich habe das noch nicht erlebt, dass jemand in diesem Kosmos von ich bin jetzt abhängig von dir wirklich gesagt hat, das tut uns wahnsinnig leid, was passiert ist, wir haben nicht richtig reagiert. So, aber da musste erst wieder jemand anderes kommen. Also da scheitere ich, um da die Brücke zu schlagen, immer wieder. Und es ist komisch, weil eigentlich sagen mir die Leute immer nach, ja, du wirkst so stark. Und deswegen wundert es mich einfach, warum ich da immer wieder dieselben Probleme bekomme.
Ich mag dich und bitte nimm es nicht falsch auf, weil du ein richtig geiles Resting-Bitch-Face hast.
Ach so, ja. Ist wirklich so. Ja, das kann
du hast ein richtig, du hast ein richtig geiles Resting Bitch Face und die meisten Leute assoziieren mit diesem Resting Bitch Face halt wirklich einfach, okay, die ist stark, die lässt sich nichts sagen, die nimmt nicht alles hin und was weiß ich nicht was. Also deine Face Card ist das, deswegen du so leiden musst.
Das macht so Sinn, seit ich denken kann. Ne, slawische Girls sind da eh nochmal so extrem drinnen. So, ja, ja. 100%. Ja, da habe ich schon mal die richtige Diagnose von dir auf jeden Fall bekommen. Resting Bitch Face.
Also wie gesagt, ne, also das ist nicht böse gemeint, weil Resting Bitch Face hilft auch. Hilft auch. Das ist schon. Aber du kannst das wirklich gut.
Ja, vor allem, ich finde, also ich maskiere auch eigentlich sehr oft und eigentlich tut es mir dann voll gut, wenn ich nicht lächeln muss. Also wenn ich einfach so sein darf, wie ich bin quasi. Mhm. Und ansonsten hätte ich das Gefühl, ich müsste mich sehr verstellen. Irgendwie.
Ja, okay. Ich bin halt so ein bubbly Mensch, also ich lächle halt irgendwie immer. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich kann kein Resting Bitch Face, aber bei mir, wenn ich das dann habe, dann rennen auch alle weg.
Ja.
Weil dann wissen die auch ganz genau, okay. Weil ich bin auch ein sehr geduldiger Mensch. Mhm. Ich bin sowas von geduldig und das liegt an meiner Mama. Mhm. Weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem, alles Negative hat einen Positiven und Krankheit. Meine Mama hatte einen Schlaganfall, als sie 38 war und ich war da 5. Mhm. Und der Schlaganfall hat ihr das Leben gerettet. Meine Mama hatte Aneurysmen im Kopf, von denen keiner wusste.
Oh, wow.
Und die waren halt richtig groß. Und durch den Schlaganfall wurden die Aneurysmen diagnostiziert, wurden behandelt und deswegen hat die überlebt.
Ansonsten wäre sie irgendwann einfach umgefallen, oder?
Einfach tot umgefallen, ja.
Oh, Jesus fucking Christ. Oh mein Gott.
Mhm. So, und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, Schlaganfall grundlegend negativ, positive, alles andere wurde entdeckt und dementsprechend auch behandelt. Ne?
Ja.
Das ist jetzt 26 Jahre her. Meine Mama hat von dem Schlaganfall, weil der echt krass war, noch so ein paar Einschränkungen. Mhm. Hat beispielsweise eine leichte Aphasie und sowas, also so Wortfindungsstörung und ja, wie jeder chronisch Kranke, du bist sehr wetterfühlig. Also du wirst wirklich zum Wetterfrosch, das ist ganz furchtbar. Mhm. Aber dadurch hat die halt im Endeffekt überlebt, ne?
Wahnsinn. Und wird sowas dann entfernt oder wie läuft das dann?
Also nee, das nennt sich dann Coiling. Also das Aneurysma ist im Endeffekt so eine Ausbuchtung der Arterie. Mhm. Also da wird die Arterie wie so ein Ballon immer größer und größer und dementsprechend natürlich die Schicht auch immer dünner und dünner, bis es halt irgendwann platzt. Mhm. Und es nennt sich dann Coiling. Da wird quasi so ein Coil in dieses Dingens reingemacht und dann verödet, dass es dann wieder einfach durchgeht.
Okay.
Ja.
Okay, also ich will dir gar nicht jetzt negative Gedanken und
Gefühle mir alles. Komm her.
Aufzwängen, aber wenn mir sowas mit 5 Jahren passiert wäre, wenn ich auch selbst erkrankt wäre und dann meinen Traumjob nicht mehr machen könnte, also ich hätte, glaube ich, schon manchmal den Moment, wo ich mich frage, warum jetzt ich, obwohl ich weiß, es gibt keine Wertung. Ich weiß, dass sehr gute Menschen krank werden. Also das hat absolut nichts mit diesem Karma. Ich glaube auch nicht an Karma. Aber
ich schon.
Wirklich?
Ja.
Check ich nicht, weil es passiert so viel schlimmes Zeug auf der Welt. Da kann ich nicht von Karma sprechen. Das check ich nicht.
Doch.
Oh mein Gott.
Ich glaube da dran. Karma. Mhm.
Aber wann hat sich denn bei dir mal, wo du sagst, ja, das war Karma? Weil ich kenne so viele böse Menschen, da kann ich dir versichern, dass die noch nicht Karma abbekommen haben. Das ist ein bisschen wie mit der Deutschen
Bahn.
Weil
man sehr spät. Man darf, also ich sehe es beispielsweise so, Karma kriegst du nicht nur, wenn du irgendetwas Schlechtes gemacht hast, sondern auch, wenn du zu gutgläubig warst.
Das erklärt mein ganzes Leben. Dankeschön.
Du hast zu viele Dinge durchgehen lassen, du hast dich komplett überrennen lassen, du hast, weiß was ich nicht, was machen lassen. Und auch dafür kriegst du Karma, weil du halt nicht für dich selber eingestanden bist.
Das macht so Sinn.
Also Karma ist nicht nur irgendwas, was halt ist, weil du irgendwas Schlechtes machst oder sowas. Deswegen passiert beispielsweise schlechten Menschen so viel Gutes.
Ja.
Weil was schlechte Menschen richtig gut können, ist egoistisch sein, also wirklich egoistisch, ne? Gesunder Egoismus ist voll okay, wir reden aber jetzt von richtig krass ich. Mhm. Die können egoistisch sein, die stehen für sich ein, die können Grenzen setzen, weil die halt einfach so standhaft in dem einen sind. Und deswegen passiert denn so viel Gutes.
Ja.
Weil Karma ist nicht nur so dieses, ey, dir passiert halt irgendwas Schlechtes, sondern du kriegst halt immer mehr, weil du sagst auch nicht Stopp.
Ja. Ja. Ja, ich denke da immer so ein bisschen in Universumssphären, ne? Ich bin ja so ein bisschen eine Astromaus.
Samesies.
Da ist ja dasselbe Prinzip, ne? Also wenn du dich fragst, ja, was will mir jetzt das Universum hier beibringen, dann kann es durchaus sein, und ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch die letzten Jahre bei mir, dass es heißt, naja, nur weil du was Gutes gemacht hast, bedeutet das gar nicht, dass du jetzt irgendwas zurückbekommst. So funktioniert das Universum auch gar nicht. Sondern eben. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht's denn mit dir aus? Okay, du tust für andere was, was tust du denn für dich oder so, ne?
Ja.
Und da meine ich jetzt nicht Wellness oder irgendwie sich was Schönes kaufen, sondern auch genau, was du meinst, ne? Für sich selber einstehen und so weiter. Und
ja.
Tatsächlich habe ich mich schon oft bei dem Gedanken erwischt, als ich noch ein schlechter Mensch war, damit meine ich eben egoistischer, egozentrischer, also als ich so jugendlich so jung erwachsen war, da war ich schon sehr selbstzentriert. Und das war für andere auch nicht angenehm, glaube ich, zu 100%. Also ich glaube, ich war eine nervige Person, aber ich sagte, wie es ist, ich war so viel glücklicher.
Ja, weil dir geht's gut, du kümmerst dich halt nicht um andere. Ja.
Und ich habe auch viele Sachen bekommen, ganz von alleine. Die sind einfach so mit so einer Selbstverständlichkeit zu mir gekommen, weißt du? Und jetzt, wo ich so seit ein paar Jahren irgendwie versuche, ein guter Mensch zu werden, denke ich mir so, fuck.
Ja. Aber deswegen, und das ist halt der Grund, deswegen glaube ich an Karma. Weil ich halt Karma nicht so sehe von wegen, du machst schlechte Dinge, also kommen schlechte Dinge, sondern du machst halt nicht das, was du machen musst. Ja. Und deswegen wirst du so lange, bis du halt irgendwann einen richtigen Weg findest, dass du das halt machst. Ja. Und das ist halt eigentlich Karma.
Ja. Checke. Ist gar nicht so die Bewertung von Gut und Böse.
Genau, es ist nicht so dieses Abwägen, weil das kannst du im Leben halt gar nicht machen, weil was beispielsweise für die eine Person total gut ist, ist für die andere Person total schlecht. Also im Endeffekt, klar, wir haben so eine gesellschaftliche Moral von wegen, was ist gut und was ist böse. Es geht aber meistens eher so um diese persönlichen Nuancen, die ja zwischenmenschlich irgendwo stattfinden. Und da kannst du beispielsweise sagen, ey, voll gut, die hat für mich, weil es mir nicht so gut ging, keine Ahnung, das Wohnzimmer aufgeräumt oder die Küche sauber gemacht oder was weiß ich nicht was. Und du selber würdest dann aber sagen, ey, fand ich jetzt voll kacke, voll meine Grenzen überschritten. Und ne, also das ist ja komplett unterschiedlich. Und deswegen kommt es immer so ein bisschen an, wie der Receiver das so wahrnimmt.
Ja, voll, voll. Okay, jetzt musst du uns trotzdem mitnehmen, nochmal ganz kurz, damit wir wieder da anknüpfen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will gar nicht so viel über MS quatschen.
Mach,
aber komm. Es ist halt ein krasses, also es bestimmt ja dein Leben trotzdem irgendwo, muss man ja so sagen.
Ja, voll.
Mit dieser beruflichen Geschichte, da habe ich noch nicht so ein Bild von, wie du jetzt damit umgehst, was es. Es muss ja keinen Plan geben, ist auch völlig in Ordnung, wenn es keinen Plan gibt. Also von meiner Seite keine Bewertung, aber was ist der Plan?
Der Plan wurde schon 8-mal wieder umgeschmissen.
Oh, wow.
Ich habe November letzten Jahres dann Post bekommen von einer Behörde.
Yeah.
Und die haben jetzt von der Rentenkasse, meine Rente ist nämlich nur befristet. Also du kriegst sie nicht sofort dein lebenslang genehmigt, sondern du kriegst sie auf ein paar Jahre immer.
Ach, und dann wird gecheckt, ob du noch Rentnerin bist.
Genau, genau. Das dürfen die aber auch nur 2-mal und dann musst du entfristet werden. Und ich habe jetzt das erste Mal die Rente genehmigt bekommen für 3 Jahre. Musste jetzt wieder meinen Antrag stellen. Und ich habe im November halt ein Schreiben bekommen, das ist Pilotprojekt ZIB, zurück ins Berufsleben. Und das war jetzt so, dass ich neben der Rente, also du hast ja vorhin auch gefragt wegen Arbeiten, ich dürfte auch mit der vollen Rente arbeiten gehen. Maximal 15 Wochenstunden, maximal 3 Stunden pro Tag.
Schwierig, was zu finden dann.
So, und du hast dann auch noch eine Hinzuverdienstgrenze, also so ein ist gekappt, wie viel du dazu verdienen darfst. Das war mal bei 6.000. Das ist mittlerweile inflationsbereinigt worden, jetzt darfst du bis zu 19.000 oder sowas brutto dazu verdienen. Ja. Und dann gibt's ja noch die Teilerwerbsminderungsrente. Das heißt, du gehst Teilzeit arbeiten, bis zu 30 Wochenstunden oder ne? Und dann kannst du, ich glaube, bis zu 45.000 dazu verdienen.
Okay.
Zu der Rente, die du halt eigentlich hast. Also ist soweit eigentlich okay. Und in diesem ZIB war es jetzt so, dass ich, egal wie viele Stunden arbeiten gehen konnte, solange das quasi unter diesem ZIB läuft, um festzustellen, ob und wie lange ich arbeiten kann. Durch Zufall kam jemand auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich nicht bei denen Social Media machen wollen würde.
Das habe ich noch mitbekommen, ja.
Und
es würde ja auch wirklich gut passen. Ich weiß nicht, wie du dich damit gefühlt hast, aber eigentlich voll geil irgendwie.
Eigentlich voll geil, aber es war so ein bisschen, es war voll der Kommunikationsfehler. Das war so der Punkt, warum das Ganze einfach beendet werden musste. Weil die auch gefragt hatten, ob ich bei denen auch im Laden dann ein bisschen was machen würde. Kasse, verräumen, das weiß ich nicht was. Es war so ein bisschen so 50-50 halt im Endeffekt. Nur die Kommunikation war so schlecht. Die war so schlecht, dass ja, ich war für Social Media verantwortlich, dann auch für zwei Läden. Nur die Läden waren 30 Kilometer auseinander. Und ich habe dann natürlich Sachen vorbereitet. Und dann, ja, Lena, was machst du? Und ich saß an meinem Rechner und habe Reels geschnitten oder sowas. Ne? Und ich sehe, ich brauche jetzt mal hier so kurz ein bisschen Ruhe, weil ich dann noch Voice-Over drüber gemacht habe oder so. Ja, aber das und das muss auch noch gemacht werden. Mach das gleich bitte. Ich kann nicht beides machen. Also wir müssen jetzt hier mal ein bisschen gucken. Ja. Und ohne, versteht mich nicht falsch, geiler Arbeitgeber. Mhm. Mein Chef war so lieb, die haben so Rücksicht auf mich, also wirklich, die haben wirklich Rücksicht auf mich genommen. Nur die sind alle sehr nicht profitorientiert, gar nicht, sondern erfolgsorientiert. Ja. Also die wollen halt einfach, dass der Laden gut läuft und weil die so, es war ein Sportausstatter oder ist ein Sportausstatter und da bestelle ich auch immer noch Klamotten, ne? Also ich liebe die immer noch. Und die haben dann einen zweiten Laden aufgemacht und die wollen dann natürlich gucken, dass die halt Kooperationen haben mit den unterschiedlichen Sportvereinen, die da sind. Dafür brauchst du aber auch mediale Präsenz und also da hing halt sehr viel dran. Und die wollen halt so ein bisschen Pokémon-Style-mäßig, wir wollen die Allerbesten sein, gönnt euch, wünsche ich euch. Ja. Und dementsprechend war da gerade zu Beginn natürlich der Druck sehr hoch. Mhm. Ja, und dann nach 6 Stunden im Laden halt wirklich arbeiten und dich um Kunden kümmern und Sachen aufräumen und aufhängen. Und dann war mein Kopf leer, weil wurde ja eh schon zu Beginn gesagt, ich kann nur Teilzeit arbeiten, das sind halt nur 6 Stunden. Und dann sollte ich zu Hause aber noch Social Media machen.
Ja, also das ist eine Berufskrankheit, was Social Media betrifft. Ich mache das ja selber auch beruflich. Und ich erlebe das immer wieder, dass Firmen dass diese Aufgabe Menschen geben, die auch noch in einem ganz anderen Bereich arbeiten. Also entweder die sind schon da und man sagt, hey, willst du nicht Social Media machen? Oder man macht das eben so wie bei dir. Und da ist eigentlich schon der erste, aus meiner Sicht, Fehler. Das kann vielleicht funktionieren, natürlich, aber Social Media wird immer noch so als so ein Beiwerk gesehen. Und wie du gesagt hast.
Und das ist es halt gar nicht.
Genau, es ist wirklich ein Beruf, also so wie man früher zu einer Werbeagentur gegangen ist und gesagt hat, hey, wir hätten gerne einen Trailer und dann hätten wir gerne die Werbung für das Kino, das soll dann laufen und was weiß ich, oder eine Anzeige. Ja. Das hat man ja früher auch als Beruf gesehen. Das hat ja auch nicht früher irgendwie eine Verkäuferin oder die Praktikantin. Ganz oft sind das auch die Praktikantinnen, muss man dazu sagen. Und das finde ich ist auch nicht so fair. Kann super gut
laufen.
Das
ist Ausbeutung.
Ja.
Ja, aber das ist voll die Ausbeutung. Ja, ja.
Weißt du, das sind so Gen Z-Leute, die haben dann den Humor und das ist geil, aber dann wird rumgemeckert, ja, warum machst du deinen eigentlichen Job nicht richtig? Ja, weil du mir gerade noch einen anderen Job gegeben hast, so.
Und ja, so, ich mache gerade eigentlich 2 Vollzeitjobs.
Genau, genau. Und dann auch noch diese Erwartungshaltung, das heißt, manchmal ist es gar nicht nur die Kommunikation, sondern die unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Du musst immer erstmal checken, was willst du, was will ich, was kann ich überhaupt wirklich realistisch liefern? Weil viral gehen kann ich dir nicht versprechen. I'm so sorry, aber ich kann dir viral gehen einfach nicht versprechen. Das hast du relativ früh schon gemerkt? Hast du da so Sensoren oder musstest du erst?
Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr auf meinem Zahnfleisch krieche.
Ja.
Ich habe dann halt wirklich im Endeffekt einfach gar nichts mehr hinbekommen. Ne? Also mir ging's körperlich schlecht. Also die Symptome, die ich halt körperlich an sich habe, die sind halt immer stärker geworden. Also das war ganz furchtbar. Ich konnte kaum noch schlafen. Ich habe dann aber auch schon so in die Depression wieder so ein bisschen rein. Weil es mir körperlich schlecht ging, ging es mir dann natürlich dadurch auch psychisch schlecht. Ich habe teilweise, ich habe eine Woche nur mit Katzenwäsche gelebt und mit Trockenshampoo, weil ich es nicht geschafft habe, noch die Aufgabe des Duschens zu übernehmen.
Ja.
Mich auszuziehen, in die Dusche reinzugehen, meine Haare zu waschen, die dann noch zu föhnen.
Ja.
Nee, also, ne? Ja, ja.
Und ich glaube, den Depressionsfaktor, den vergisst man dann auch so nebenbei, weil eigentlich hat man noch 100 andere Dinge, aber die Depression ist ja selbst auch noch da, so.
Ja. Und ich meine, ich hatte ja auch Spaß. Und nur dann merke ich beispielsweise immer, wenn ich dann in so einer Phase bin, dann werde ich auch werde ich sehr unangenehm. Mhm. Weil ich dann sehr schnell von allem genervt bin.
Mhm. Aber du siehst das so, selber, du checkst das sofort.
Ich sehe das selber, ich check das auch. Also da weiß ich auch, dass ich mich dann checke. Und da sage ich dann auch, pass auf, keiner hier kann jetzt gerade irgendwas zu meiner Laune. Ich so, wenn ich irgendwas sage, was drüber ist, sagt mir das. Lasst mich einfach in Ruhe, bitte. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja. Und dann geht's halt auch im Endeffekt, ne? Aber
Ja.
Das ist dann, du willst dann halt auch nicht so sein, weil das dauert dann auch immer so lange, bis du wieder runterkommst, weil das, du bist dann halt im Endeffekt eine glühende Kohle.
Ja.
Und bis die wirklich mal richtig runtergekommen ist und wirklich abgekühlt ist, das dauert so, so lange. Und das zehrt dann ja auch wieder voll viel Kraft.
Mhm. Und dann
weil du musst dann da erstmal wieder hinkommen.
Wie habt ihr das
gelöst? Nein, wir haben uns dann zusammen hingesetzt und dann so, yo, ne, wie fühlst du dich, wie findest du die Arbeit und so. Ich so, ey, ich finde die Arbeit an sich super, nur ich pack's so, wie wir das jetzt geplant haben, packe ich nicht.
Ja.
So, 6 Stunden pro Tag, okay, entweder im Laden, entweder Social Media. Ich kann nicht beides.
Ja.
So, das klappt nicht, ne? Und dann, das waren mehrere Brüder und die haben so, ja, willst du nicht nochmal einen Monat probieren? Da habe ich gesagt, ich so, ey, ich laufe jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Ich so, ich kann nicht mehr. Mhm. Wenn ich jetzt nicht sage, ey, wir machen hier Ende, dann lande ich wieder im Krankenhaus und da habe ich keine Lust drauf.
Aber habe ich Respekt vor, weil ich finde das nämlich total wichtig, dass man Entscheidungen treffen kann. Konnte ich früher auch nicht so gut und dass man das ausspricht, ist schon, weißt du, man könnte sich auch überreden lassen oder so ein Shit.
Ja, das hätte früher bei mir wahrscheinlich auch funktioniert, aber konnte und wollte ich nicht.
Mhm.
Sondern das war mir halt, die waren halt viel zu respektvoll zu mir und auch viel zu klar in deren Meinung.
Mhm.
Ne? Also, weil die haben auch sehr klar ihre Meinung, die haben das auch gesagt. Und ich sag mal, das sind mehrere Brüder gewesen. Der Ton, der da teilweise im Laden war, ne? Halleluja. Aber stört mich nicht, weil der hat dann auch gesagt, also der Chef an sich hat auch gesagt, also pass auf, ich habe manchmal einen rauen Ton, musst du mit klarkommen. Und ich so, pass auf, ich habe manchmal raue Antworten, musst du mit klarkommen. Und der so, wir beide werden uns verstehen.
Ja.
Also das war halt wirklich auch auf einer sehr, sehr guten Ebene. Ne?
Ja.
Nicht von wegen, er darf was sagen, ich nicht.
Ja.
Es kommt halt nur drauf an, wie du das sagst. So, schrei mich an, aber respektvoll.
Ja.
Okay, so, ne, easy. Und die stehen da auch sehr für ihre Meinung ein und auch für ihre Grenzen ein und sowas. Und deswegen war das für mich auch überhaupt kein Stress, da irgendwas zu machen. Und in dem Moment war ich halt wirklich für mich der wichtigste Mensch.
Sehr gut.
Hm. Ja.
Wie ging es
dann? Hat gedauert, aber ich war mehr glücklich darüber, als dass ich traurig war, sag ich dir, wie es ist.
Hm.
Weil, also ich war sowohl glücklich, ein bisschen traurig, aber auch mehr genervt, weil dieses Genervte entsprach dann dem so, ich habe ja gesagt, okay, ich mache das mit diesem ZIB, weil ich wieder das Gefühl hatte, ich würde mein Leben zurückkriegen.
Mhm.
Ich habe mich endlich wieder körperlich so in der Lage gefühlt und auch kognitiv in der Lage gefühlt, dass ich mal wieder irgendwas machen könnte oder so. Ja, nur eingespannt in meinem normalen Alltag.
Mhm.
Also da war auf einmal wieder, ey, ich kann, wie hier jetzt beispielsweise, über eine Stunde mich mit irgendwem unterhalten und nicht vergessen, worüber ich rede.
Ja.
Ich kann lange Autofahrten machen. Ich kann einen Film gucken und verstehen, was da passiert und sowas. Aber mich dann wirklich für mehrere Stunden auf eine wichtige Arbeit zu konzentrieren. Kasse zählen, abkassieren, was weiß ich nicht was. Also da geht's ja um Geld. Also das muss ja wirklich dann auch funktionieren. Das hat halt irgendwann einfach nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und das fühlt sich dann auch immer so kacke an, weil ich kriege ja auch ganz, ganz viel, nicht arbeiten gehen, aber Social Media funktioniert.
Oh ja.
Ich sitze in meinem eigenen Zuhause, drück auf den Knopf, laber 3 Minuten in diese Kamera, posten.
Ja.
Also wenn ich jetzt irgendwie ultra krass moviemäßig meine Videos schneiden würde oder was weiß ich nicht was machen würde, würde ich das Argument ja sogar noch verstehen. Ich sitze hier im Bademantel, teilweise heulend und rede mit euch und sage, ey, ich habe so einen Kacktag, ich habe gerade erstmal gekotzt, Durchfall habe ich auch noch, wahrscheinlich kriege ich noch meine Tage, Analkrämpfe, also bin ich auch sehr offen drüber, wenn sowas halt mal ist. Und damit dann wird auch teilweise gesagt, ja, du bist immer nur so negativ, weil gerade in meinem Leben nichts Positives passiert.
Wirklich, das schreiben dir die Leute? Ich habe ich habe dich komplett das Gegenteil wahrgenommen. Ich bin halt eher die sagt, na, ich weiß nicht, ob alles im Leben einen Sinn hat. Weißt du, ich bin so aufgewachsen und ich hatte das auch ganz lange, die Einstellung, und da lief auch noch alles gut. Und seit ich die Einstellung nicht mehr habe, läuft es nicht mehr so gut. Und neige dann eher dazu, die Dinge negativ zu sehen. Das habe ich bei dir jetzt gar nicht so wahrgenommen.
Gerade am Anfang, als ich quasi länger im Krankenschein war, weil da ging es mir halt wirklich auch einfach körperlich schlecht. Da ging es mir körperlich schlecht und mir ging es auch psychisch so schlecht, dass ich meine Psychotherapie, die ich eigentlich einmal alle 2 Wochen, 2-mal die Woche hatte. Yeah. So, also mir ging es halt wirklich richtig dreckig einfach nur. Und das habe ich aber auch dementsprechend so kommuniziert auf Social Media. Und dann hat irgendjemand gesagt, boah, am Anfang habe ich dich echt gefeiert oder ich habe deine Videos bis jetzt immer gemacht, aber momentan bist du immer nur so negativ. Ja, weil in meinem Leben gerade nichts Positives passiert. Dann ist meine Oma auch noch gestorben, was so wie meine zweite Mutter war, dann Familienstress und was weiß ich nicht was. Hier ist gerade alles scheiße.
Ja, 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 ja.
Ich kann euch nichts Positives erzählen, weil nichts Positives passiert ist.
Aber das spiegelt auch, finde ich, gut die Gesellschaft wider, weil auf der einen Seite wollen sie mehr Authentizität und wollen nicht mehr dieses glamouröse, gefakte Leben sehen. Und wenn dann aber jemand mal ehrlich ist, ist ja bei Depressionen dasselbe. Wenn man Content darüber macht, dann hört man sich so viel Mist an. Und ich denke mir dann, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil ich kenne jetzt auch die andere Seite. Also ich habe jetzt auch jemanden, den ich folge, wo ich mir denke, boah, also jedes Mal, wenn ich sie sehe, weint sie. Und ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich mir dachte, ich glaube, jetzt wird es mir ein bisschen zu viel. Aber auf der anderen Seite war ich das vor ein paar Jahren. Das war einfach ich vor ein paar Jahren. Und das checkst du in dem Moment nicht. Es geht dir nun mal schlecht. Und to be honest, das kann sogar helfen und therapeutisch sein. Ich verstehe jeden, der sagt, wie kommt man denn auf die Idee, sich zu filmen, wenn man weint? Okay, check ich rational irgendwie, dass das ein Gedankengang sein kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist auch eine Form von Ausdruck. Und wenn man ständig den Leuten sagt, ja, redet und traut euch und so, und dann redet man und dann sagt man, ja, aber so bitte auch nicht, das ist jetzt zu viel, wir wollen auch nicht alles wissen, weiß ich nicht, ob das gerade beim Thema psychische Gesundheit so hilfreich ist. Ne? Also meistens ist es auch ein Hilfeschrei von Menschen. Es kann alles sein, so.
Ich finde, eins der größten Probleme, was wir auch ganz einfach haben, ist, dass wir nicht, also, dass sehr, sehr viele Menschen nicht mit negativen Emotionen umgehen können.
Ja.
Und das große Problem daran ist, dass wir dadurch sehr, sehr viele Menschen heranzüchten, in Anführungszeichen, die emotional instabil sind. Mhm. Sieht man beispielsweise auch sehr gut daran, dass von wegen Männer dürfen keine Gefühle zeigen, patriarchale Strukturen und so weiter und so fort. Genauso ist es aber auch bei Frauen beispielsweise, weil sobald jemand weint, nein, nein, nicht weinen, du brauchst doch nicht weinen und alles ist gut. Doch, lass bitte diese Emotionen raus und sag mir nicht, dass ich jetzt gerade nicht negativ fühlen darf, dass ich jetzt nicht weinen darf. Also ich muss jetzt weinen, ich muss diesen Emotionen gerade freien Lauf geben. Wenn ich mich freue, bin ich am Quietschen und sage, oder was weiß ich nicht was. Ja. Lass mich weinen. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen haben prinzipiell eine Abneigung gegen negative Emotionen, weil die, weiß ich nicht, Angst vor Empathie haben, dass sie vielleicht selber so empathisch sind, dass sie selber dann traurig werden oder sowas und Angst haben, dann nicht mehr rauszukommen. Nur du, wenn du negative Emotionen nicht fühlst, dann kannst du faktisch nicht glücklich sein.
Ja.
Weil, wenn du nichts Negatives fühlen kannst, kannst du auch nichts Positives fühlen. Also wenn nichts negativ ist, kann nichts positiv sein, das schließt sich aus. Und dann kommst du sehr schnell in so eine Phase des, eigentlich ist mir alles neutral. Chris voll das geile Geschenk, oh, da freue ich mich, danke. So wie jeder Vater, der dann sagt, oh, das ist aber schön, vielen Dank, weil du darfst keine Emotionen zeigen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen kommen halt viele auch nicht damit klar, wenn jemand mal im Internet heult oder sowas. Manchmal ist es zu viel und das kann ich dann auch verstehen, so wie du es gerade gesagt hast. Manchmal ist es aber auch nicht genug.
Ja. Ja.
Also meistens ist es nicht genug. Also es muss dann auch gerne mal mehr werden mit deinen Emotionen. Zeig mir alles. So, ich will die Rage sehen, aber das ist schwierig. Ja.
Und es ist am Ende auch, wenn Leute dann irgendwie das negativ kommentieren, es gibt so viele Leute, denen das hilft. So, und dann scheiße ich auf die 5 Leute, die irgendwie damit was Negatives verbinden und freue mich dann eher um die Leute, die sich abgeholt fühlen, die das nachvollziehen können oder auch ehrlich gesagt, die mir einfach helfen. I'm so sorry. Ja. Aber das ist auch in Ordnung, Hilfe zu bekommen, auch wenn sie von Fremden kommt. Und ehrlicherweise, ich habe manchmal von Fremden mehr Hilfe bekommen als von meinen engsten Leuten.
Ja.
Und dann denke ich natürlich kurz, okay, ich muss vielleicht privat ein furchtbarer Mensch sein und im Internet bin ich eine andere Person oder so, aber ich habe das jetzt schon so oft von anderen Creatern auch gehört, dass ich mir denke, nee, das hat nichts mit mir zu tun.
Nee. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass die dich kennen und sagen, ja, die kriegt das schon hin. Mhm. So, dass es halt ist so, ja, die hat es bis jetzt ja auch immer bekommen, dann wird sie das jetzt auch schaffen. Also, dass man da dann sagt, und ja, nee, dass man sich vielleicht einredet, ja, nee, die mag das halt gar nicht so, wenn man so direkt auf sie zugeht und sowas, sondern, oder man denkt sich, ich will ihr nichts aufzwingen, sie ja. muss dann halt kommen, wenn sie was will, weil sie braucht ja Hilfe. Also muss ja. sie ja danach fragen, so, es ist mindestens, ja, ist mindestens genauso wie, da habe ich auch schon Diskussionen drüber geführt. Wenn jemand beispielsweise einen Kreislaufkollaps hat oder sonst irgendwas, das kam bei mir im Bekanntenkreis vor, da hat jemand einen Kreislaufkollaps gehabt und das war kurz vor Reanimation, so ein Blutdruck von 40 zu 60 und die Person war aber noch da und hat gesagt, nee, ich will keinen Krankenwagen. Und dann haben die gewartet und keinen Krankenwagen gerufen und dann habe ich gesagt, pass auf, Freunde der Sonne, neue Regel, oder was heißt neue Regel? Die Regel bringt ihr euch jetzt bitte ein, die Person, die Hilfe braucht, entscheidet nicht, was für Hilfe sie bekommt.
Ah, okay. Mhm. Oh, mhm. Love it. Also kommt so, drauf
die
an.
Person. Ja. Ja, gut, aber mit einem Blutdruck von 40 zu 60, Synkope und was weiß ich nicht, was. Ne?
Darf man.
Person,
ja.
Eine bewusstlose Person. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt will, die Hilfe. Nein. Also da ist jemand, der definitiv hilflos ist oder in einer hilflosen Situation feststeckt. Diese Person hat nicht zu entscheiden, wie sie Hilfe bekommt.
Ja.
Wenn du nicht weiter weißt, dann rufst du einen Krankenwagen.
Ja, ja.
So. Ganz einfach, ne? Die Person, die Hilfe benötigt, entscheidet nicht, was für Hilfe sie bekommt. Mhm. Ende.
Ja.
Weil so sterben Menschen. Ja, nee, nee, ist alles gut, ist alles gut. Ist alles gut.
Nein, wir sind ja super, nicht in Amerika, ne? In Amerika verstehe ich, wenn die Leute Schiss bekommen, den Krankenwagen zu rufen. Wobei, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich hatte auch schon Situationen, da dachte ich, jetzt ist es soweit und ich habe nicht den Krankenwagen gerufen, weil ich keine Umstände machen wollte. Und dann bin ich halt in die Notaufnahme mit dem Taxi gefahren. Aber auch dazu musste mich eine Freundin zwingen. Also klar, am Ende war es gar nicht so was Schlimmes. Tatsächlich auch taube Arm.
Mhm.
In Kombination mit Erbrechen, dann denkst du halt natürlich schon an ein paar schlimme Sachen, was es sein könnte.
Ja, ja.
Ne?
So. Ja.
Aber trotzdem habe ich mich dabei erwischt, wie ich eben nicht bereit war, den Krankenwagen zu rufen, auch nicht in die Notaufnahme zu fahren. Und dann denke ich mir, also da habe ich mir schon Gedanken gemacht, das ist nicht so gut. Ist keine gute Sache, da nicht für sich zu sagen, hey, jetzt machen wir
ja.
mal was. Das ist eine komische Erkenntnis gewesen.
Ja, ja, ich bin beispielsweise, ich bin bei einer App angemeldet, die nennt sich Core Helper.
Mhm.
Das ist eine App, da wirst du mit alarmiert bei Herzstillstand.
Ach, dann kannst du rüberrennen und noch helfen?
Ja, genau.
Wahnsinn, das ist ja super. Oh mein Gott.
Ja. Also das ist richtig geil. Das heißt, ich werde, also Notruf geht bei der Leitstelle ein. Die Leitstelle gibt dann die Dingets ein und die sehen dann direkt die Core, also du wirst halt die ganze Zeit geortet. Und dann sehen die, du bist da und dann wirst du mitalarmiert. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Und ich habe jetzt schon einige Einsätze gehabt. Die meisten waren leider eher negativ, weil der da lag, schon voll spät gefunden worden ist oder sowas. Mhm. Aber ich habe letztens meinen Nachbarn gerettet.
Wow.
Ja.
Da ist die App angegangen? Oder unabhängig von der App?
Nee, die
oh
App.
Oh mein Gott.
Ich bin morgens aufgestanden und stand unten in meinem Wohnzimmer und dann kriege ich diesen Einsatz. Und ich bin ja Rentnerin. So, und ich habe mich da angemeldet, weil ich mir halt gesagt habe, ey, du bist medizinisches Personal und drücken kann jeder. Es geht ja wirklich nur darum, dass du halt da hinkommst und reanimierst beispielsweise. Und ich so, egal wie bräsig ich bin, drücken kann ich. So, vollkommen egal, ne? Das ist wie so Höhlenmenschen. Ja, gib dem das, was er kann. Vollkommen Wumpe. Und ich stand morgens in meinem Wohnzimmer, kriege ich den Einsatz, hatte keine Brille auf, alles klar. Und du kannst da angeben, ob du zu Fuß gehst, mit dem Fahrrad fährst oder mit dem Auto. Und ich sage prinzipiell immer, ich fahre mit dem Auto, damit ich halt nicht da ankomme und ich bin voll durch. Und ich sage dann, ich fahre mit dem Auto und nehme den Einsatz an. Und dann geht automatisch ein Navi an, weil der zeigt dir dann den Weg, wie du am besten fahren musst. Also auch total super. Und ich mache das Ding an und dann geht das Navi an und sagt mir, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich in meinem Wohnzimmer, hä? Weil, ja, hä? Weil du kriegst vorher die Adresse nicht angezeigt. Die kriegst du erst angezeigt, wenn du den Einsatz annimmst. Ja, es war halt direkt gegenüber, ne?
Wow.
Es war direkt gegenüber. Und der konnte halt auch nicht entscheiden, wie er Hilfe kriegt. Aber ich bin dann da rein und dann mit dem Nachbarn zusammen, dann haben wir da reanimiert. Und
Wahnsinn.
Gedrückt, bis der Rettungsdienst kam. Und weil der Rettungsdienst dann da war, das war auch so geil. Ich hab den Rettungsdienst da rumgescheucht. So, weil ich in dem Moment Herrin der Situation war und ich war dann da am Drücken, ja, hey, hier der Rettungsdienst, ich übernehme jetzt. Ich so, einen Scheiß machst du. Hä? Ich so, mach erstmal deine Arbeit. Wie wär's mit einem Zugang, EKG, vielleicht mal einen Beutel zum Beatmen. Ja, okay. Ich so, seid da fertig, weil jetzt kann man, kriegt langsam taube Arme, jetzt kann mich mal einer hier ablösen. Ja, und dann habe ich denen da noch geholfen, bis wir den in den Krankenwagen transportiert haben und alles drum und dran. Und ich war den danach auch besuchen im Krankenhaus, ne? Dem geht's wieder top.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott. Krasses Gefühl auch. Also ich weiß, man muss wahrscheinlich bescheiden bleiben, aber nee, krasses Gefühl einfach. I'm sorry.
Nein, wirklich voll krasses Gefühl. Vor allem auch so ein krasses Gefühl, dass ich gehe bei denen Kaffee trinken. Die haben mich quasi adoptiert und ich die. Das sind jetzt meine neuen Großeltern, in Anführungszeichen, so, weißt du? Ja. Also es ist halt einfach richtig, richtig schön.
Total.
Also auch so dieses Feeling. Ohne mich damit brüsten zu wollen, aber ich erzähle das immer so gerne, weil ich halt wirklich Werbung für diese App mache. Also auch auf Social Media, wo ich sage, ey, bitte meldet euch da an, weil wie geil ist das denn? Gerade wenn du halt auch so ein positives Outcome hast oder so, ne?
Absolut.
Das ist halt richtig, richtig geil.
Wenn wirklich jede Sekunde zählt, ne? Und ich finde, das ist so fast untypisch deutsch, weil das ist ja fast zu logisch gedacht. Ja klar, natürlich, wenn jemand in der Nähe ist, der dazu, der das kann, dann sollte der direkt mithelfen oder erstmal die Erstversorgung irgendwie probieren hinzubekommen. Das macht total Sinn und ich hätte wahrscheinlich, wenn du mir das vorher gepitcht hättest, hätte ich gesagt, ja, geile Idee, aber bestimmt nicht in Deutschland umsetzbar wegen Versicherungsscheiß, weil du bist vielleicht dann nicht eine Ärztin und frag mich nicht irgendwie.
Ja, aber da gibt's ja, da haben die nämlich einen Trick gefunden. Ah. Ich bin dadurch, dass ich bei der App angemeldet bin, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Ah. Look at you.
Tja, damit du dann darüber versichert bist. Also du wirst automatisch, musst dann halt quasi ein Dingens unterschreiben, dass du Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bist, dann bist du so ein spezielles Einsatzkommando halt quasi, nur für diese Corps-Helper. Und wenn dir dann irgendwas passieren sollte, bist du über die versichert. Das und du kannst, genau, und du kannst ja generell, ob du jetzt bei dieser App drin bist oder so als Ersthelfer, du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen würdest, wäre, wenn du nicht hilfst und das ist dann eine Straftat. Aber während du als Ersthelfer aktiv bist und dann beispielsweise, keine Ahnung, beim Reanimieren Rippen brichst oder was weiß ich nicht was, kannst du nicht belangt werden.
Okay.
Weil hättest du es nicht getan, wäre der oder die Patientin halt gestorben.
Ja, du, aber ich höre manchmal, also manchmal hört man ja so Geschichten, wo man sich denkt, hä, wie kann das denn sein? Die Person, die geholfen hat, wird jetzt irgendwie als die Täterin oder der Täter dargestellt oder keine Ahnung. Also manchmal hört man ja ganz komische Sachen, aber supergeile App. Also jeder, der sich dazu berufen fühlt oder der sich auch in der Lage sieht, das zu tun, ladet diese App runter. Also man kann wirklich Menschen leben.
Beziehungsweise einmal gucken, was bei euch im Landkreis ist. Wir sind natürlich in Deutschland, auch hier Kapitalismus. Es gibt nicht nur eine App, es gibt sehr viele.
Und ach, da muss wirklich? Man einmal
gucken. Ja, ja. Da muss man, das ist halt schade, weil wenn du eine bundesweite hättest, wär's natürlich super. Ja. Ich habe jetzt das Glück, dass die Städte, die bei mir hier angrenzend sind, alle bei einer App sind, weil die gesagt haben, okay, weil die RTWs beispielsweise auch öfter über Stadtgrenzen schicken müssen, weil es nicht anders geht, weil die halt unterbesetzt sind. Die tauschen dann auch so ein bisschen Personal, dass die alle eine App haben. Aber ansonsten ist das teilweise, gibt es Cut-Retter, Lebensretter, was weiß ich nicht, was für Retter. Das sind unterschiedliche Apps. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal, welche bei euch zugänglich ist. Da könnt ihr einfach welche Retter-App und dann eure Stadt dazu und dann geht das eigentlich. Aber es ist halt wirklich geil. Ist wirklich gut, ja.
Wann war das mit dem Nachbarn? War das vor kurzem oder?
Im Mai.
Ah, oh, wow. Crazy.
Ja, Sonntagmorgen, weiß ich noch. Und dann habe ich nämlich auch Podcast aufgenommen. Das war richtig lustig. Ich glaube, um 11 Uhr oder so haben wir Podcast aufgenommen. Um 9 Uhr ist das Ganze passiert. Und ich saß dann hier und mit meinem Podcast-Partner und ich so, boah, ich habe einen richtig krassen Morgen gehabt. Der so, ja, erzähl mal, was war denn? Und ich erzähle das so und der so, wann war das? Ich so, vor einer halben Stunde. Und der so, was? Und ich so, ja.
Man hat was also zu erzählen im Podcast. Woo.
Ja. Das war richtig crazy. Es war aber auch richtig schön, also wirklich, ne? Also dann auch da sein zu können. Und das Lustige ist ja auch, dass, kennst du die Serie Feuer und Flamme?
Nee.
Nee? Da begleiten die die Feuerwehr in unterschiedlichen Städten. Und gucken dann mal, was haben die so für Einsätze und so weiter und so fort. Und ich wohne in Duisburg und Feuer und Flamme wurde auch schon in Duisburg aufgenommen. Und ich war dann da und ja, ich war natürlich gerade aufgestanden. Ich hatte noch nasse Haare, beziehungsweise aus, als ob ich in die Steckdose gefasst hätte. Ich hatte keinen BH an, also ne, Schlappen. Und bin dann darüber und habe mit Leuten in Glocken reanimiert. Und habe dann natürlich so meine Sprüche gedrückt und sowas. Weil klar, ich kenne ja den Rettungsdienst und wie man auch so im OP miteinander gesprochen hat, ist ja meistens sehr locker. Ne? Also es ist halt, ey, komm, mach dich mal weg mit deinem breiten Arsch. Oder das nimmt halt keiner böse.
Ja.
Und ich war dann da und habe meine Sprüche gedrückt und dann stand da, sag mal, hat einer von euch eine Bodycam an? Können wir das hier aufnehmen? Das war halt richtig lustig, ne? Das war richtig gut, weil das so eine gute Zusammenarbeit war. Ich war halt auch wirklich bis zum Ende da und das bockt dann halt auch, ne?
Alter, was ein Glück. Was ein Glück. Ja. Also ich bin ja als jemand, der Angst hat, eben irgendwann mal in einer Situation zu sein, wo ich einen Krankenwagen brauche. Ich habe wirklich wahnsinnige Panik vor den Sanitätern tatsächlich. Weil seit einer Weile ist mir bewusst, ah ja, krass, sind ja alles nur Menschen. Ah ja, sind ja alles nur Menschen. Also bedeutet, sie können Fehler machen, sind wir wieder beim Scheitern. Und das ist natürlich auch menschlich. Aber es gibt natürlich auch Typen, die einfach keine guten Menschen sind, die mit Absicht Dinge tun, die nicht richtig sind. Und alles, was so mit Machtpositionen, wie ich es eben schon gesagt habe, zu tun hat, macht mir Angst. Und dazu gehören für mich auch Sanitäter mittlerweile tatsächlich. Und das ist total unfair, weil die machen ganz einen tollen Job. Ja. Aber irgendwas, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, tatsächlich auch Duisburg, ein Duisburger Sanitäter. Auch hier kenne ich mich mit den Begrifflichkeiten nicht gut aus, aber der hat halt ein ganz ekelhaftes Video gemacht, wo er halt andeutet, komm, leg dich auf meine Liege.
Ah, ja, ja, habe ich gesehen.
Und ja. Dann sehe ich das und denke mir so, bitte, Herr im Himmel, lass mir einfach nichts passieren, weil ich möchte nicht, dass so jemand mich irgendwie halbnackt dann irgendwie dann doch abholen muss. So, also umso schöner, so eine Geschichte zu hören und dass es eben so laufen kann.
Das Witzigste, was mir immer passiert ist, ich wurde einmal bei einem Einsatz erkannt.
No way.
Zweimal. Einmal bei dem Einsatz, der positiv ausgegangen ist, weil der Nachbar war auch noch da und von dem die Frau. Und dann war alles fertig, alles gut. Und ich so, das Erste, was wir hier machen, ist aufräumen. Ich so, wir bleiben jetzt hier nicht im Schlachtfeld sitzen, wir machen jetzt alles fertig. Jo. Und er so, ja, das ist meine Frau Lisa. Ich so, hi, ich bin Lena. Ja, ich weiß, ich folge dir auf TikTok. Und ich so, ach, ja gut, dann ist ja schön. Und die so, was machst du hier? Ich so, ich wohne hier. Wie, du wohnst hier? Ja, so quasi direkt gegenüber. Und das andere Mal war ich auch vor Ort und ich war 5 Minuten vorm Rettungsdienst. Also muss man sich mal überlegen, wie krass diese Zeitspanne ist. Deswegen ist das wirklich wichtig, diese Apps. Und ich kniete dann da auf dem Boden und bin am Reanimieren. Und dann kommt halt die Rettungssani an, guckt rein, das ist Lena.
Hi. No way. Oh, wie krass. Naja, aber bei über 200.000 FollowerInnen, gut, da das, wie viel Einwohner hat denn Duisburg?
500.000. Ja, also quasi ungefähr die Hälfte von Duisburg.
Dann bist du bald
Hammer. Ja, momentan stagniert sehr. Ich sag dir, wie es ist. Also am Anfang ging es echt so und dann irgendwann jetzt nur so ganz langsam.
Ich glaube aber, das ist jetzt gerade bei jedem, der früh angefangen hat mit TikTok, ist bei mir ähnlich. Also ich habe zum Teil den Account komplett stillgelegt, weil bei mir gar nichts mehr passiert und angezeigt wird. Also wenn du meinen Namen eingibst, dann kommt auch eine Gefahrenmeldung vom weißen Ring. Also es ist auch ganz komisch wegen meinem Namen, wegen dem Messer im Namen quasi. Ah. Oder halt wegen meinen politischen Inhalten, ich weiß es nicht. Mhm. Aber 200.000, über 200.000, viel mehr als 200.000 ist natürlich eine Ansage. Für was wirst du jetzt mehr erkannt, beziehungsweise es muss ja nicht erkannt sein, sondern mit was wirst du jetzt mehr verbunden? Nur mit deiner Krankheit oder auch mit anderen Dingen? Ich hoffe doch mal, weil ich habe dich gar nicht durch die Krankheit quasi...
Durch was hast du mich?
Einfach quatschen, einfach sympathisch daherreden.
Ja, ja.
Also
das stimmt.
Ich habe das relativ spät tatsächlich gecheckt bei dir. Also, und da bin ich auch irgendwie ein bisschen froh drum, weil ich finde die Aufklärungsarbeit super. Aber ich habe dir das ja schon gesagt. Also manchmal verbindet man dann Menschen nur mit einer Sache, mit einem Ding. Ja. Und das finde ich, es wird dem nicht gerecht, weil so ein Mensch ist so viel mehr.
Also da ist auch, zu Beginn war es viel OTA-Content und sowas. Dazu habe ich auch übrigens noch eine richtig witzige Story.
Hau raus.
Als ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen bin, habe ich dem auch gesagt, ich so, pass auf, nur damit du Bescheid weißt, ich mache Social Media. Ich so, da musst du dich jetzt mit abfinden. Ich werde hier teilweise stehen, dann hast du deine Fresse zu halten und ich werde in dieses Handy reinsprechen und ich werde das auch posten.
Ja.
Und er so, ja, Deal, okay. Der war nämlich auch geil, als ich meine MS-Diagnose gekriegt habe, aber dazu gleich dann mehr. Mhm. Und der hat mich dann auch gefragt, also hatte ich schon mal jemanden erkannt? Ich so, ja, ich wurde schon mal erkannt, so dies, das und so. Da hatte ich, glaube ich, noch 170.000 oder was. Und dann der so, ja, als ob die schon mal jemanden erkannt. Ich so, nein, wirklich, ich wurde schon mal erkannt. Ich so, ja, laber nicht. Einen Tag später waren wir bei seinen Eltern. Und ich habe seine Eltern kennengelernt. Und seine Mutter öffnete die Tür und guckte mich an. Und kennen wir uns irgendwoher? Nee, ich glaube nicht. Ich schon gedacht, boah, scheiße, die hatte ich besoffen irgendwann mal gesehen, weil wir, ne, so in, als Teenie-Zeit oder so was, die, machst du Social Media? Mhm. Hast du immer so einen Bademantel an? Ja? Ich kenne dich!
Oh, wie schön. Ich auch noch mit dem Freund auch noch schön.
Genau. Mhm. Genau, und ich drehe mich zu meinem Freund um und sage, deine eigene Mutter. So. Aber Eis war gebrochen, wir waren direkt so. Easy, voll geil.
Ja. Aber es wäre ja voll schlimm, wenn die dich unsympathisch findet. Imagine, du hast so eine AfD-Wählerin oder so, die boah, dann auf einmal sieht, oh, das wäre so unangenehm. Aber ich glaube, dann würde man wahrscheinlich auch gar nicht so zusammenkommen oder, naja, ich weiß es jetzt auch nicht so richtig, aber umso besser, oh mein Gott. Ja, witzig, aber ja, hast du dann, machst du dir dann nicht zwei, dreimal Gedanken, was du jetzt postest? Weil bei mir ist es manchmal so, wenn ich sehe, dass mir gewisse Personen posten, dann ist es für mich eine Weile zumindest so unangenehm.
Nee.
Ist egal.
Ja, ist mir so egal. Es ist mir so egal. Social Media ist mein Tagebuch. Mhm. Und das war, glaube ich, auch so die Sache, die meine Eltern so ein bisschen daran gestört haben. Weil ich halt auch viele Dinge erzählt habe, wo die sagten, das könnte ich ja nicht erzählen, das wäre mir jetzt zu privat.
Ja.
Mutter, ich habe Verstopfung. Ich muss das jetzt erzählen, dass ich Bauchschmerzen habe. Ja. Vielleicht hat da irgendwer eine Idee, was ich tun kann.
Ja.
Und meine Mama hat es dann irgendwann so ein bisschen verstanden, weil sie dann so auch mal so ein bisschen die Kommentare gelesen hat, wenn ich über irgendwas geredet habe, so von Leuten, die vielleicht auch betroffen waren oder die einfach gesagt haben, boah, danke, dass du da so offen drüber sprichst. Das ist mal was komplett Wunderbares. Und ich habe ja nicht nur über meine MS aufgeklärt dann, sondern auch über andere Erkrankungen und was die halt so machen können und so. Und dann war das Kämpferherzentreffen. Das ist quasi, für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein bisschen die Gamescom für chronische Erkrankungen und Behinderung.
Wow!
Ja.
Aber geil, dass es sowas gibt, to be honest.
Ja, das ist jetzt dieses Jahr das fünfte Jahr. Das ist jetzt in zwei Wochen beispielsweise wieder. Und da sind dann Aussteller, die unterschiedliche Hilfsmittel oder Angebote für unterschiedliche Erkrankungen haben. Und du kannst da halt als Betroffener hinkommen, dich mit anderen Betroffenen austauschen, gucken, ob da irgendwas für dich ist, was du vielleicht gebrauchen kannst oder sowas. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Und erste Jahr war ich alleine da, zweite Jahr habe ich meine Mutti mitgenommen. Und ich stehe da mit meiner Mutti. Und da kommt eine junge Frau, 20, 21 oder was, im Rolli auf mich zu und sagte so, hi Lena. Und ich so, hi. Und sie fängt ganz bitterlich an zu weinen. Und ich so, um Gottes Willen, ich so, nicht weinen, bitte, alles gut. So, darf ich dich in den Arm? Die so, ja, bitte. Und da war der Zeitpunkt, wo meine Mama dann gecheckt hat, okay, die darf bei Social Media machen, was sie möchte, weil die Frau guckte mich dann an und sagte, ich wollte mich bei dir bedanken. Ich so, hä, wofür willst du dich bedanken? Ich so, entspann dich mal, ne? Ich so, mach ein paar witzige Videos auf Social Media. Wegen dir weiß ich, was ich für eine Diagnose habe.
Oh.
Ich so, halt, stopp. Jetzt noch mal ungefähr 38 Schritte zurück. Ich habe irgendwann mal ein Video gemacht über ME-CFS. Und habe halt grob erklärt, was das ist. Ich so, es tut mir leid, das ist halt noch nicht so erforscht, dass halt viele Informationen darüber sind. Aber um das grob einmal zu erklären, das und das ist es. Und die war die ganze Zeit zu Hause. Und keiner konnte ihr sagen, was mit dir los ist. Und dann hat sie dieses Video gesehen und hat dann quasi so eine innerliche Checkliste. Jo, habe ich. Hat ihrer Mutter das Video gezeigt, weil sie natürlich noch zu Hause gewohnt hat, weil sie halt echt eingeschränkt davon war. Hat ihrer Mutter das gezeigt und dann sind die beiden losgezogen mit meinem Video und haben gesagt, alles, was sie da sagt, passt auf sie, testen. Und dann kam halt wirklich raus, dass sie halt ME-CFS hat.
Ist das crazy.
Ja,
vor allem, das war krass. Weißt du, ja. Das Ding ist, die Ärzte reagieren und Ärztinnen, die reagieren ja auch jetzt nicht immer so geil, wenn man sagt, ich habe hier einen TikTok gesehen. Ne? So gehe ich ja auch manchmal in die Arztpraxis und sage, hören Sie mal zu, Folgendes, ich habe dieses TikTok gesehen, ich weiß, Sie werden mich jetzt nicht ernst nehmen, aber das ist Phase. So. Und dann muss er muss einfach, weil was will er machen? Wenn ich die Symptome habe, habe ich die Symptome. Und ja, dann habe ich einen TikTok gesehen. Ist genauso wie mit Selbstdiagnosen, da weiß ich jetzt nicht, was deine Haltung ist, aber ich kann nachvollziehen, dass es Leute nervt, wenn oder dass sie es nicht gut finden, wenn man nicht diagnostiziert ist, zum Beispiel mit Autismus oder ADHS, dass man jetzt nicht so die Welle schieben sollte im Internet und so weiter und darüber reden sollte und vor allem unwissend. Aber ich habe nichts gegen Selbstdiagnosen bis zu dem Punkt, wo man selber die Diagnose sich abholt, weil, so wie jetzt gerade, wo kriege ich denn mit, was die Symptome sind? Wo kriege ich denn mit? Auch bei Corona, wo haben wir es denn mitbekommen? Im Internet. Und deswegen kann ich es niemanden übel nehmen, wenn er sagt, ob es bei einer Grippe oder bei ADHS ist, hey, hier gibt es ein paar Dinge, die sind bei mir auch so.
Die sind übereinstimmend,
Genau, und gerade bei ADHS und Autismus, bei Gott, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ja, ich verliere die ganze Zeit meine Schlüssel, ich habe jetzt ADHS. Das ist, dieser Satz wird immer genannt, aber ich kenne niemanden, der diesen Satz gesagt hat. Und es sind immer, also du vermutest das ja nur, wenn du wirklich auch einen Leidensdruck hast. Also wenn du jetzt schon lange weißt, hey, hier sind Sachen, die sind nicht ganz richtig. Und deswegen, genau, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man das sich da im Internet, und gut, dann sagt halt der Arzt, du hast es nicht. Ist doch auch eine Sache. Dann hast du's, dann weißt du es ja auch, weißt du?
Das ist das perfekte Thema, was du ansprichst, wirklich. Also ich habe mit Selbstdiagnose auch, genauso wie du, bis zu einem gewissen Grad überhaupt kein Ding. Womit ich ein Ding habe, ist, wenn du eine Selbstdiagnose durchführst und darauf pochst bis zum Abwinken.
Ja.
Ja, das ist das auf jeden Fall. Und ja, und ich, ne, also, dass du, dass man getestet werden will, check ich. Nur, du kannst und solltest das jetzt nicht, also du darfst das natürlich, ich kann dir nichts verbieten, aber du kannst und solltest das nicht zu deiner kompletten Persönlichkeit an sich machen.
Ja.
Du solltest natürlich auf den Weg gehen und dich darum kümmern, dass du es diagnostiziert kriegst. Im allerschlimmsten Fall, Hashtag Spaß oder so, guck mal, wie MS-Medikamente auf dich wirken. So, ne?
Ja.
Und bei mir ist es beispielsweise, ja, ich vermute auch, ADHS zu haben. Vermute ich auch. Und die Sache, warum ich das vermute, ich bin immer so der Meinung, Gleiches gesinnt sich mit Gleichem. Und ADHS-Leute ziehen ADHS-Leute wie ein Magnet an. Wie ein Magnet.
Ja.
Und ich habe eine alte Arbeitskollegin, die sehr, sehr krasses ADHS hat. Also das sagt die auch, die so, ich habe das auch. Und selbst mit Medikamenten ist schon schwierig. Wenn wir beide zusammen waren, es war ein eingeöltes Team. Da war nichts, was man, wo man nachdenken musste oder sonst irgendwas. Da kam ein kurzer Blick und dann so, alles klar, habe ich verstanden, was du von mir willst. Und die so, du hast es, du hast es. Ich kann es an deiner Haarspitze erkennen.
Ja.
Und ja, meine Therapeutin will mich beispielsweise nicht diagnostizieren.
Ah ja, wirklich? Warum? Ja. Was sagt sie?
Ich hab sie gefragt und ich so, pass auf, hier stören mich einige Dinge in meinem Leben, die, glaube ich, sehr darauf zurückzuführen wären. Ich würde mich gerne diagnostizieren lassen. Und dann hat sie mich angeguckt, die so, Lena, warum? Ist sie ja, weil ich jetzt wissen will. Ja, würdest du Medikamente nehmen? Ja, weiß ich nicht. Ja, wofür brauchst du deine Diagnose? So, du kriegst dein Leben ja trotzdem irgendwie geschissen. Ja, meistens jedoch mit sehr viel Leidensdruck.
Genau, genau.
Ne? Also mit sehr viel Leidensdruck, mit sehr viel, ich mache mich fertig, boah, warum kriege ich das nicht geschissen? Boah, mit, ne, alles nicht ganz so geil. Und dann im Endeffekt ist es so, ich brauche eine Deadline, um das irgendwie hinzukriegen. Oder jemanden, der mich anschreit, damit ich es dann heulend machen kann, wie damals Mathehausaufgaben mit meinem Vater.
Ja.
Und das ist dann nicht ganz so geil. Und die so, ja, ich mache mir nochmal Gedanken drüber, aber ich sehe jetzt bei dir nicht den Grund, warum man es machen sollte. Ja, das ist so ein bisschen schade. So, und wenn ich es alleine privat bezahlen müsste, dann wären es mal eben so 700 bis 1000 Euro, ne?
Und das ist der Punkt, weißt du? Also die Leute, die reden dann auch, also da sage ich Klassismus, Freunde, Klassismus. Ihr könnt nicht von den Leuten erwarten, dass sie Diagnosen bekommen bei dem, erstens bei dem Stand, wie schnell man eine Therapie bekommt und wie schnell man einen Psychiater bekommt und oder das Geld haben muss. Also das ist das Nächste, ne? Das kann man nicht von jedem erwarten. Aber mein Psychologe war auch so. Mein Psychologe hat das generell mit allen Diagnosen nicht so gehabt. Ich war in einer Klinik, wo auch Gruppentherapie war. Und das Erste, was die Leute da eigentlich hören wollten, war immer ihre Diagnose. Und ich kann es auch verstehen, weil, und das wird vielleicht bei dir auch so gewesen sein, die Diagnose gibt ja so einen Halt, in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich voll schlimm, aber trotzdem gibt es
die beruhigt dich.
Genau.
Beruhigt dich. Die Diagnose beruhigt dich. Weil das Kind auf einmal einen Namen hat. Du bist nicht mehr im Ungewissen. So, du hast was und kannst sagen, da, das ist der Grund.
Ja,
und das beruhigt dich viel, viel mehr als
die ganze Vergangenheit könnte komplett anders gedeutet und gesehen werden, ne? Ob jetzt bei ADHS oder MS, das ist mir ehrlich gesagt egal, wir müssen es nicht komplett miteinander vergleichen, aber du hattest Symptome, die du vorher ignoriert hast, als normal angesehen hast, dich dran gewöhnt hast. Das ist eigentlich, finde ich, das Schlimmste daran, auch zu erkennen, wow, was habe ich eigentlich die letzten Jahre ausgehalten?
Ja, oh Gott, danke. Ja, was habe ich eigentlich die letzten Jahre ausgehalten? Du sagst es, was habe ich die letzten Jahre ausgehalten? Wie oft ich mir beispielsweise dann auch gerade von den Älteren auf der Arbeit, ich habe ja voll die Rückenpinne gehabt, aufgrund der Muskelspasmen. Da war die MS noch gar nicht da, die Spasmen aber schon, natürlich. Ja. Und ich so, boah, ich habe so Rückenschmerzen, das kann überhaupt nicht. Ja, komm du mal in mein Alter. Muss ich nicht, ich habe es ja jetzt schon. Was hat dein Alter damit zu tun?
Ja.
Nur weil du dein Leben lang dich körperlich nicht wirklich angestrengt hast, ja, auf der Arbeit schon, aber sonst halt nicht irgendwie, ich tanze ja auch noch und was weiß ich nicht was, ne?
Ja.
Ich dann auch gesagt, ich so, ey, jetzt entspann dich mal. Dein Alter hat dir überhaupt nichts damit zu tun. So, tut jetzt ein Autounfall weniger weh, wenn du 5 bist, als 50? Oder?
Ach, ja, das ist immer wieder dieselben Diskussionen, aber du hast es trotzdem ausgehalten, weißt du? Und das ist eigentlich heftig.
Ja,
ja. Das ist wirklich.
Das haben ja selbst die Neurologin damals im Krankenhaus gesagt, als sie sich meinen Rücken angeguckt hat. Die so, tut das nicht ultra weh? Mhm. Ja, aber sie haben sich krank schreiben lassen. Nein, ich habe gestern noch einen 24-Stunden-Dienst gemacht. Was?
Yep. Ja. Ja. Das ist krass. Und deswegen, also diese Diagnose, die war auch im psychischen Kontext für viele sehr wichtig, aber mein Psychologe hat gesagt, also der hat mir zumindest dieses Gefühl so gegeben, hey, konzentriert euch mal nicht so auf die Diagnose. Bleibt mal im Hier und Jetzt, guckt mal, wie es euch jetzt geht. Wir gucken mal, weil damit steht, für einen Moment tut dir das auch gut, aber irgendwann musst du trotzdem dran arbeiten oder irgendwas tun.
Ja.
Ne? Also alleine hilft dir halt auch nicht, dann müssen die nächsten Schritte kommen. Und ich glaube, er wollte uns so ein bisschen von der Diagnose deswegen fern ab, so ein bisschen halten. Also er hat mir gegenüber. Ja, also manchmal hätte ich es halt gerne wegen den Menschen, die halt im Internet ganz selbstbewusst sagen können, ich habe das, ich habe das, ich habe das. So, das finde ich schon manchmal cool, einfach sagen zu können, ich habe das wirklich schwarz auf weiß, weil ich musste es bei mir erst herausfinden manchmal, was auf meinen Zetteln da stand. Also mir hat das niemand gesagt, was ich habe. Also bis auf Depression, okay. Aber das kann man schon konkreter alles noch mit posttraumatischen Störungen und so weiter. Kann man ja auch noch ganz viel haben. Deswegen, aber in deinem Fall ist natürlich eine Diagnose sehr wichtig. Also in dem MS-Fall natürlich, bei ADHS, guck halt mal. Also ich finde, so eine Diagnose fände ich jetzt in deinem Fall nicht schlimm, aber das muss sie halt wissen. I don't know, vielleicht kommt das noch.
Ja, es ist halt auch, ich warte einfach mal ab. Also bis jetzt gerade komme ich damit noch einigermaßen klar, aber mal schauen, ob ich mich da nochmal hinterklemme oder so.
Ja, aber dann wieder Medikamente, ne? Das ist so. Vor allem dann, ich schwöre dir, was dir die Leute dann sagen werden. Sie werden dann zu dir sagen, was hast du eigentlich nicht?
Ein Lebenswillen. Nein, sorry. Das war das.
Weißt du,
aber das ist übrigens auch immer geil, wenn mir Leute sagen, ja, was hast du eigentlich nicht? Die Geduld, mir dein Gelaber anzuhören. Dann drehe ich mich mal um und gehe.
Sehr gut. Ja. Ja.
Oder eine Million Euro.
Schon interessant, wie interessiert immer die Menschen an der eigenen Gesundheit interessiert sind, aber in so einem negativen Kontext ganz oft auch. Weißt du, statt einfach neugierig zu sein.
Negative Gefühle wollen die nicht, aber negative Ereignisse bei anderen, weil dann können die sich besser fühlen, dass sowas ja nicht in deren Leben passiert.
Oh ja, das hat ganz viel auch mit der Realität zu tun. Du, ich kenne so viele Geschichten von Krebskranken, wo sich die Menschen abgewendet haben und dass mein Herz, allein wenn ich das gerade ausspreche, zerbricht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber, und da will ich die Menschen auch gar nicht verteidigen, aber ich glaube, da trifft trotzdem genau das ein, was du gerade sagst. Dieses, ich will nicht damit konfrontiert sein. Ich will nicht, dass dieser Krebs in irgendeiner Form mir aufzeigt, dass das Leben endlich ist. Surprise. Das ist eigentlich das Sicherste im Leben ist, dass das Leben endlich ist.
Ja, jeder stirbt. Scheißegal.
Genau, und trotzdem macht es den Menschen wahnsinnige Angst, das verstehe ich natürlich. Aber dass Kranke nicht nur die Krankheit haben, sondern auch noch, und das wäre meine Frage an dich, wie dein persönliches Umfeld auch mit der Krankheit umgeht und umgegangen ist, weil irgendwie höre ich dann doch immer, man verliert Menschen. How is that possible? Und vielleicht auch gut, vielleicht haben wir hier wieder das, hat einen Sinn, das Universum räumt ein bisschen für einen auf.
Ich habe meinen Ex verloren und einen neuen Freund gekriegt.
Das kommt doch auf die Plusliste.
Das kommt auf die Plusliste.
Aber
das war das, was ich vorhin auch noch erzählen wollte. Na, das ging so. Mein Ex damals hat das nicht so ganz, das war für den sehr beängstigend. Und das ist auch okay. Das war für mich auch beängstigend. Ich stand ja auch da. Ich so, boah, scheiße, was ist jetzt, wenn das ist und so.
Ja.
Und man muss aber auch sagen, die Beziehung lief zu dem Zeitpunkt schon nicht so geil. Wir waren auch schon mal getrennt, dann wieder zusammen und so. So, und dann zu meinem jetzigen Freund, den nenne ich übrigens immer Jupp. Der heißt eigentlich gar nicht so, das ist nur so seine Internet-Persona, weil der da nicht so Bock drauf hat, das ist ja auch voll legitim. Und wir waren vorher schon befreundet und der hat dann gefragt, wie geht's dir? Und ich so, ja, nicht so geil. Ich habe beim ersten und habe ihm dann halt das Bild geschickt. Der so, laber nicht. Ich so, doch, nein, wirklich so. Der so, ich ruf dich gleich an. Also der war komplett perplex. Und dann hat er mich angerufen, der so, der ist jetzt keine Verarsche. Ich so, ey, ganz ehrlich, mit sowas macht man keine Scherze, ne? Nein, das ist jetzt so. Und der so, das Erste, was der gesagt hat, als er das dann realisiert hat, was ist jetzt? Muss ich dich heiraten und wir kriegen Kinder oder was ist jetzt der Plan?
Aber warst du da noch mit deinem Freund zusammen?
Ja, ja. Okay. Also da war mir noch gar nicht, in meinem Unterbewusstsein war mir das vielleicht schon klar, dass ich den halt eigentlich ganz nett fand, aber so für mein ja, aktuelles im Präsenz gar nicht. Es war, glaube ich, ein halbes Jahr, acht Monate, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Ja.
Und hast du das schon als Flirten wahrgenommen oder was war das dann in dem Moment?
Es war so ein Scherz.
Da war es einfach nur Gebabbel.
Ich nehme kein Flirten wahr.
Ich auch nicht.
Mir wird immer wieder gesagt, dass ich wohl sehr viel flirte. Mhm. Also ich flirte halt sehr viel. Das nehme ich aber nicht als Flirten wahr. Mhm. So gar nicht, sondern für mich ist halt einfach mal so hier und da mal so einen Spruch drücken oder sowas, aber wohl scheinbar so, wie ich das sage und wie die anderen reagieren, ist so, sag mal, willst du die ausziehen? Nein, warum? Ich habe dem gesagt, der soll die Fresse halten. Ja, aber wie? Wow. Also ich nehme das überhaupt nicht wahr. Mhm. Ich bin auch, ich glaube, bis jetzt jede Beziehung meiner letzten 12 Jahre, alle aus Versehen.
Geil. Ja, wenn du Flirten nicht checkst, ich check aber Flirten auch nicht. Ganz ehrlich, vor allem mir haben schon Leute auch gesagt, boah, du bist eiskalt. Und ich so, hä, warum? Ja, du raffst das gerade wirklich nicht. Ich so, was? Ja, ich habe die ganze Zeit mit dir geflirtet. Ich so, halt's Maul. Verpiss dich.
Nee, halt's Maul, ja. Nee, ich check das nicht. Ich check das. Also das ist auch, ich habe letztens noch mit einem Bekannten von mir gequatscht. Und ich stand früher mal so ein bisschen auf den und der so ein bisschen auf mich. Aber ich wusste das nicht. Also ich fand den so ganz nett und sowas und ich sage, ja gut, aber wenn der jetzt keinen Move macht, dann
ja,
scheiß drauf. Ne? Also war jetzt nicht, ich wollte mich dem jetzt nicht um den Hals schmeißen oder sowas. Und dann sagt der so, Alter, ich stand so sehr auf dich. Ich habe dir das sogar gesagt, ich stehe auf dich. Ich so, ja, aber pass auf, ich stehe wirklich auf dich und ich stehe auf dich. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und Dennis, ich stehe auf dich. Ja, nur weil du mich bumsen willst. Nee.
Ja, fair.
Ne? Und ja.
Aber wie ist das jetzt mit deinem aktuellen Freund? Das sind ja hier Dreiecksgeschichten. Das muss ich ja.
Nee. Das ist, also der aktuelle Freund ist der Freund, der gesagt hat, ja, was ist jetzt, muss ich dich heiraten und wir kriegen Kinder. Also der ist das, ja.
Aber da warst du ja noch in einer Beziehung.
Ja, richtig.
Ja.
Und wir waren dann befreundet. Und dann
kam MS
meine Beziehung
nicht so gut.
Dann die Beziehung an sich lief dann weiter scheiße und nicht mal wegen der MS, sondern wegen anderen Dingen. Und dann hat mein Ex mich damals eine Woche geghostet. Und ich war eh schon angepisst wegen dem. Ich war richtig angepisst wegen seinem Weihnachtsgeschenk. Ich war so sauer. Mhm. Ich war so sauer.
Was er dir geschenkt hat oder was?
Was er mir geschenkt hat?
Oh,
pass
oh,
auf.
Oh, oh, oh.
Pass auf.
Ich bin sehr judgy. Ich bin wirklich sehr judgy.
Wenn du da jetzt nicht ausrastest, dann bin ich ein bisschen judgy auf dich. Okay. Ich bin damals, wir waren zweimal zusammen. Und als wir das erste Mal zusammen waren, bin ich zu ihm gezogen. Und ich hatte so ganz viel Schrimmel. Aber Schrimmel, den ich so liebe. Und ich hatte dann auch diese Funko-Pop-Figuren von Khaleesi und Jon Snow.
Okay, kenne ich nicht, aber okay.
Ist das von Game of Thrones? Game of Thrones.
Ist das mit Drachen?
Das ist eine Serie. Ja, genau.
Wo das Ende so scheiße war und irgendwas mit Snow, I know.
Richtig, genau.
Mein Ex-Freund hat mit mir nur die letzte Folge gesehen. Das war ein richtiger Charmeur.
Ach, schön.
Ja.
Ja. Und auf jeden Fall hatte ich diese Funko-Pop-Figuren und noch so ein, zwei andere. Und der hat gesagt, okay. Voll der Scheiß, voll der Schrömmel, will ich hier nicht rumstehen haben. Ich so, ja gut, okay. Habe ich die einer Arbeitskollegin von mir geschenkt, weil ich fand die jetzt zu schade zum Wegschmeißen. So, willst du die haben? Hier, bitteschön, schenke ich dir. Die sich total gefreut.
Ja.
3,5 Jahre später, wo wir schon getrennt und wieder zusammen waren, schenkt er mir eine dieser Funko-Pop-Figuren zu Weihnachten mit den Worten, die sammelst du doch.
Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh, nein. Nein. Aha. Ja, aber dann, das hat viele Ebenen. Das hat ist eine Lasagne, weil da stören mich jetzt mehrere Dinge natürlich, verstehst du? Es fängt ja da schon an, dass er dir irgendwie den Wohnbereich quasi instruiert hat, ne? Und dann kommt er später mit dem, oioioioioi.
Ja.
Ja, okay, dann war es aber auch sauer wegen dem Geschenk, aber es war auch allgemein keine gute Stimmung.
Genau, es war generell keine gute Stimmung. Und vor allem bei dem Geschenk, der so, du sammelst die doch. Und da habe ich ihn angeguckt, ich habe die alle verschenkt, als wir zusammengezogen sind, weil du so gesagt hast, die sind scheiße. Und er steht da, oh. Ne? Also ich habe ihm das auch genau gesagt, ne? Nein.
Die erinnern sich echt oft an viele Dinge nicht, das ist ganz eigenartig. Ja. Also was heißt die, aber es gibt halt einen, so ein Typ-Mann halt.
Ja. Ne, und dann, dann kamen noch ein paar andere Dinge. Dann war ich meine beste Freundin in der Schweiz besuchen mit meinen anderen Freunden zusammen und habe ihm dann geschrieben und wollte so, ja, wir sind angekommen. Der so, ja, sehr gut. Und dann kam eine Woche nichts von dem, eine Woche. Mm-mm. Einfach gar nichts. Weird. Und meine damalige beste Freundin hat zu dem Zeitpunkt so bei mir gewohnt, in Anführungszeichen. Und sonntags morgens, wir stehen auf, wir sitzen an meinem Küchentisch und trinken Kaffee. Die so, was machen wir heute? Und ich so, ich mache heute mit dem Schluss. Bin aufgestanden, habe eine IKEA-Tasche genommen und alle Sachen einfach da rein. Labern. Und dann bin ich zu dem gefahren und habe Schluss gemacht, ja.
Mhm. Aber Respekt, finde ich super. Wie lange wart ihr denn zusammen?
Ohne Pause 4,5 Jahre.
Und das ist eine Zeit, sage ich dir ehrlich. Ja. Das ist schon eine Zeit.
Also wir waren knapp unter 2 Jahre zusammen. Dann hat er spontan Schluss gemacht, weil der einen Sitzen hatte, keine Ahnung was. Dann waren wir 8 Monate getrennt. Ich habe mir gedacht, boah, okay, du bist jetzt langsam über den hinweg. Hat er natürlich gerochen, wie ein Haiblut im Wasser. Und dann kam er wieder
Merkur
an. Und dann
war rückläufig. Da war Merkur
ich sag's dir.
Würde ich sagen, du. Oh mein Gott. Ja, und wie haben deine Freunde dann reagiert? Also waren die so, okay, kennen wir von dir? Ich meine, das sind deine Freunde. Oder waren die so, nee,
stop. Dass ich mit dem Schluss gemacht habe?
Ja.
Woohoo, yeah. Oh Gott sei Dank,
ja, geil. Super. Gibt nichts Schlimmeres als eine Freundin zu haben, die einen beschissenen Freund hat, sage ich dir.
Ja.
Das ist so ätzend. Ja. Das ist so Therapie, also wirklich, da möchte ich den Doktortitel für meine therapeutische Leistung möchte ich da haben. Das ist ein Kampf. Okay, aber die eigentliche Frage war, wie dein Umfeld mit der Krankheit quasi umgegangen ist. Weil vielleicht liege ich falsch, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es wie bei anderen Krankheiten ist, dass das auch wirklich Idioten sich aussortiert haben im eigenen Umfeld? Oder hast du da stabile Menschens?
Hauptsächlich positiv, sehr viel Rückhalt, muss ich tatsächlich sagen. Teilweise zu viel. Das war ganz schlimm. Tatsächlich auch von meiner Mama, weil meine Mama war ja auch krank und sie war dann, ja, ich kann das verstehen und so weiter und so fort. Und dann auch noch der Punkt, dass sie meine Mama ist. Sie will dann natürlich auf mich aufpassen und für mich da sein und so. Und das war teilweise echt zu viel, weil dann jeden Tag 8-mal die Frage kam, ja, bist du dir sicher, dass du das schaffst? Willst du nicht lieber eine Pause machen? Willst du dich nicht lieber hinsetzen? Willst du nicht lieber das machen? Nee, Mama, ich bin, wie alt war ich, 26, 27 oder sowas, ich bin alt genug. Ich kenne mich auch sehr gut. Und wenn ich jetzt auch der Meinung bin, dass ich über meine Grenzen hinausgehe, dann mache ich das, weil ich das will. Mhm. Und also das war wirklich, wirklich ganz schlimm. Und da gab es dann auch sehr viel Krise zu Beginn. Also weil das war so dieses Overbearing, ich muss auf mein Kind aufpassen und ich muss jetzt gucken. Und das war schwierig für alle Beteiligten so am Anfang so ein bisschen. Meine Friends haben das nicht so gemacht. Die waren aber auch so, yo, kriegst du es hin, kriegst du es nicht hin. Da waren auch so ein, zwei Situationen, die ich dann eher ungeil fand, weil ich kann es nicht haben, wenn jemand anderes für mich Entscheidungen trifft. Das finde ich ganz furchtbar. Und dann wurde irgendwas geplant, was körperlich anstrengend war. Und dann so, ja, du brauchst nicht kommen, das ist zu anstrengend.
Ist nichts für dich.
Genau so. Es war jetzt irgendwie nichts, was Spaß gemacht hat, also nicht irgendwie ein Ausflug. Es ging um Umzug oder was weiß ich nicht was. Ne? Und da denke ich mir halt auch so, lass mich doch zumindest dabei sein.
Ja.
Lass mich doch zumindest dabei sein. Und wenn ich danach diejenige bin, die durchwischt, diejenige ist, die Brötchen schmiert oder lass mich dabei sein. So, das Allerschlimmste ist halt wirklich, und das passiert zwischendurch immer noch, aber ist jetzt, ich bin sehr redebedürftig, wie man vielleicht merkt, und oder ich kann sehr viel reden und kann das auch dementsprechend verbal ausdrücken auf eine vernünftige Art und Weise, ohne zu sagen, ey, du bist jetzt voll der Kackfreund oder so, sondern pass auf, ich weiß, du hast mich lieb, ich hab dich lieb, das und das fand ich jetzt echt unfair mir gegenüber, weil ich würde halt die Entscheidung gerne selber treffen. So, ja, ich bin rechtlich gesehen behindert, ich habe ein GDB von 50, ich habe den Ausweis und alles drum und dran. Das bedeutet aber nicht, dass ihr alle mein Vormund seid.
Ja.
So, das bedeutet das halt nicht, ne? Und so dieses, ich habe das damals auch noch mit meiner Chefin gehabt, das weiß ich auch noch. Da habe ich dann die Diagnose gekriegt und sie hat den Dienstplan geschrieben. Und sie wollte mich so ein bisschen rausnehmen und hat mir keine Bereitschaftsdienste gegeben. Und Bereitschaftsdienste gehen immer 24 Stunden und du hast den nächsten Tag frei. Und ich habe diese Bereitschaftsdienste geliebt, weil wenn du Glück hattest, musstest du nachts nicht arbeiten, bist am nächsten Tag nach Hause und hast den ganzen Tag einfach mal Ruhe gehabt. Und dann habe ich eine ganze Woche gehabt, wo ich einfach nur von 7.30 Uhr bis 16 Uhr arbeiten musste. Es war die Hölle. Es war die Hölle. Ja. Mir ging es so schlecht. Mir ging es so schlecht, weil ich halt keinen Tag hatte, wo ich mir sagen konnte, boah, ich habe jetzt Pause. Ja. So selbst wenn der Dienst vorher kacke war, du warst trotzdem einen Tag zu Hause und konntest dann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. So dieses zwischendrin mal so einen Tag in Anführungszeichen frei, weil nicht immer war der freie Tag frei, wenn der Dienst kacke war, ist auch den ganzen Tag nur gepennt, aber du konntest einfach mal gar nichts machen. So. Und die wollte mir da auch so entgegen. Dann bin ich zu denen, ich so, nie wieder. Ich so, mach das nie wieder. Ja. Ich wollte, aber ich weiß. Nein. Ja. bitte nicht.
Und ja, das ist so dieses Phänomen von gut gemeint, ne?
Ist man nicht kann immer gut gemacht.
Genau. Also die Leute meinen es nicht böse, aber eigentlich besteht die Herausforderung darin, oder nicht, es ist eigentlich keine Herausforderung, sondern die Aufgabe darin, vor allem deine Bedürfnisse so ein bisschen abzustecken und zu gucken, was willst du eigentlich, ne? Und nicht das, was ich denke, was dir jetzt gut tut.
Ja. Ja, und das war so schlimm, ja.
Hattest du das Gefühl, dass du die Gefühle von anderen auch regulieren musstest oder so? Weil davon hört man halt auch ganz oft. Weißt du, dass du gar nicht dich auf dich konzentrieren kannst, sondern damit beschäftigt bist, irgendwie dich um die Gefühle von anderen zu kümmern.
Ja, das war ganz, ganz furchtbar. Also das fand ich auch sehr schlimm. Das ist so ganz schwierig zu beschreiben. Und da habe ich tatsächlich letztens mit meiner Therapeutin drüber gequatscht. Weil wenn meine Eltern irgendwas haben, dann will ich mit dabei sein. Damit ich höre, was die Ärzte sagen, damit ich weiß, was Phase ist, weil ich mich halt nun mal ganz einfach auskenne. Und dann habe ich zu meiner Therapeutin gesagt und die hat mich dann gefragt, die so, ja, wenn du irgendwas hast, wer kommt denn dann mit? Ich so, niemand. Die so, was? Ich so, niemand. Ich so, da kommt niemand mit. Ich so, da kommt niemand mit. Toi, 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 wir klopfen auf Holz, wollen wir jetzt nicht, so, was ist, wenn es darum geht, ob du jetzt beispielsweise Krebs hast oder nicht? Ich so, dann kommt da keiner mit? Die so, ja, warum denn nicht? Ich so, weil es dann um mich geht. Um mich. Nicht um andere, nicht um irgendwen. Ich so, es ist jetzt schon so oft passiert, auch mit der MS-Diagnose, dass ich dann die Diagnose gekriegt habe und familiär oder so die beste Freundin, die natürlich, denen liegt ja was an deiner Gesundheit und an dir. Und die sind dann aber selber auch erstmal so perplex und die fallen ja selber dann in so ein Loch rein und in so eine Gedankenspirale, boah, was passiert und was weiß ich nicht was. Und ich muss die dann beruhigen.
Genau.
Nee, ja. Ich so, dann geht's um mich. Und dann hat die gesagt, ja, aber du kannst doch nicht einfach alleine hingehen. Doch, kann ich. Ja, aber was ist denn, wenn es dir dann auch nicht gut geht? Ich so, dann sitze ich da in dieser Arztpraxis und heul dann. Dann kann mich der Arzt beruhigen, dann kann mich die MFA beruhigen. Ich so, ich will, dass mich dann irgendeiner beruhigt, den ich nicht kenne.
Genau, ja.
So, ja, ich will dann die Hilfe von Fremden, ich will dann die Hilfe von fremden Menschen in Anspruch nehmen, weil die nicht in diese Spirale reinfallen, von wegen, boah, was passiert jetzt mit dir? Das würden die vielleicht, wenn die halt im Nachhinein, boah, stell dir mal vor, guck mal, boah, die ist voll jung und was weiß ich nicht was. Und die würden sich dann natürlich auch Gedanken drüber machen, weil man dann so selber von seiner eigenen Mortalität quasi auf einmal kriegst einen Spiegel vorgehalten, klar. Aber die lassen das nicht an dir aus. Oder die diskutieren das nicht mit dir, sondern mit wem anders. Und ich ich würde dann einfach niemanden dabei haben wollen. Gar nicht. Und dann hat die gesagt, diese, pass auf, du gibst mir jetzt die Hand drauf. Die so, wenn sowas ist, ich gehe mit dir dahin. Ich drehe nicht durch, versprochen. Und ich so, alles klar. Das finde ich ganz furchtbar. Und da habe ich dann auch gesagt, boah, wenn nochmal so eine Diagnose kommt, ich will keinen dabei haben. Ich will keinen dabei haben. Hab ich gar keinen Bock drauf, ne. Da bin ich dann auf einmal so ein Alleingänger,
Ich habe mich sogar schon bei dem Gedanken erwischt, dass ich, glaube ich, meine Diagnose niemandem sagen würde. Würde ich wahrscheinlich am Ende nicht machen, aber weil es mich so überfordern würde, weil ich Angst hätte, dass ich mich eher um die Gefühle von anderen kümmern muss oder irgendwie dieses auch alleine mit sich Sachen abzuklären, ist eben sehr speziell. Aber da würde mir mein Psychologe, würde mir da auch sagen, so, das geht nicht. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alles immer alleine zu schaffen und zu machen. Also manchmal muss man sich auch Hilfe holen können, ne?
So. Ich glaube, was ich für mich so ein bisschen gesagt habe, ist, also toll, wir klopfen hier alle auf Holz. Wir wollen hier keine Diagnosen haben, die was weiß ich nicht was sind. Ich habe für mich beispielsweise die Entscheidung getroffen, dass ich das zu Beginn nicht sagen werde, bis ein Schlachtplan steht. Mhm. Dass mir da keiner zwischengrätschen kann, du musst jetzt das und das machen. Nee, ich mache das jetzt und so. Ja, aber nein. Ich habe das mit den Ärzten besprochen. Das ist jetzt der Plan. So und so wird das laufen. So und so wird das gemacht. Pläne können immer abweichen, muss man natürlich gucken. Das ist jetzt erstmal der grundlegende Schlachtplan, das ist der Leitfaden, an dem wir uns halten. Und da hat dann auch keiner mehr reinzureden.
Ja,
ne?
Ja.
Also das sehe ich dann überhaupt nicht ein.
Ja. Alright, so ich würde zum Abschluss, würde ich dir noch so ein paar generelle Fragen zum Scheitern stellen. Unabhängig von deinem Gesundheitszustand oder von deiner Krankheit. Wann bist du denn das letzte Mal gescheitert?
Die komplette letzte Woche.
Ja, was ist passiert? Das war nicht die heiße Woche, ne? Nee, das war nicht die heiße Woche.
Nee. Das Motto meines Lebens ist do as I say, not as I do.
Was heißt das?
Tu das, was ich sage, nicht das, was ich mache.
Tu das, was ich sage und nicht, was okay.
Nicht das,
erklär
was ich
mal.
Mache. So von wegen, mach mir nicht nach von dem, was ich mache, sondern mach das, was ich dir sage. In jedem meiner Videos, oder in so gut wie jedem meiner Videos, nur 90% davon, sage ich am Ende so, und jetzt denkt bitte alle an eure Tabletten.
Ja.
Rate, wer seine Tabletten nicht nimmt.
Ja, du. Ah!
Ja!
Oh no!
Ne? Ich habe sie vorhin extra mit hochgenommen. Sie liegen auch hier, dass ich sie gleich nehmen kann. Dadurch, dass ich ja jetzt meine MS-Medikamentation umgestellt habe, geht es bei mir hauptsächlich um Schmerzmittel und Muskelrelaxanzen, also dass meine Muskeln sich halt entspannt. Und weil ich halt irgendwie immer so auf dem Sprung bin, und da kommt auch so dieses vielleicht eventuell ADHS so ein bisschen mit rein, die liegen da. Und ich gucke die an und ich denke mir, da liegen sie gut. Und ich nehme die halt einfach nicht. Weil ich habe dann zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, gerade nichts zu trinken. Irgendwer ruft an, der Hund will ein Leckerchen. Also da kommen dann halt so viele Dinge dann dazwischen. Ja. Und ich habe dann ganz lange meine Muskelrelaxanzen nicht genommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, okay, das geht jetzt gar nicht mehr. Du musst jetzt wirklich endlich mal wieder welche nehmen. Und dann habe ich gestern wieder welche genommen. Und dann ging es mir so schlecht, weil auf einmal die Symptome ja von jetzt auf gleich rapide abgesunken sind. Die sind ja vorher immer schön gradierend immer ein bisschen gesteigert. Mhm. Und dann von diesem Aufstieg rapide nach unten und dein Körper fühlt sich von jetzt auf gleich komplett anders an. Also das ist wirklich echt ein bisschen wild und da habe ich ein bisschen gescheitert. Upsi. Ja.
Und
deswegen mach das, was ich sage, nicht das, was ich tue.
Ja. Ja, stimmt. Also ich bin auch mal sehr gut in Ratschläge geben, oh mein Gott. Aber wie ist es dann bei dir, wenn du jetzt feststellst, auch an so einer Sache, okay, hier scheitere ich, bist du dann jemand, der dann auch sehr schnell gegenwirken kann und sagt, nee, das möchte ich jetzt verändern? Oder bist du eher ein Mensch, der sehr, sehr lange dann den Fehler macht?
Kommt drauf an, wie ich da Bock drauf habe. Kommt drauf an, wie viel Kraft ich habe. Also die Entscheidung, dass ich das ändern muss, das ist auf jeden Fall da. Kommt aber drauf an, wie viel Kraft und vor allem auch Lust ich habe, da was dran zu ändern.
Ja.
Solange diese Dinge nicht noch weitere Leute beeinflussen, also solange nur ich davon betroffen bin, sehe ich da jetzt nicht so den ultra krassen Drang dazu, da halt sofort irgendwas rapide ändern zu müssen.
Ja.
Also ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, masochistenähnliche Züge, keine Ahnung, weil es ist mir dann halt so ein bisschen egal, solange ich damit umgehen kann, dann ist alles in Ordnung. Wenn jetzt noch andere davon mit beeinträchtigt werden, dann würde ich da schon sehr schnell auch versuchen, dagegen zu wirken, dann aber auch in Kommunikation mit der anderen Person, die vielleicht betroffen ist, zu sagen, okay, wie können wir es für uns beide am besten halt ganz einfach machen, und dann ist das eigentlich auch okay. Wenn es nur um mich geht.
Ja, voll. Ich finde, gerade in diesem Selbstoptimierungsmodus, der jetzt, finde ich, so die letzten Jahre sehr stark war, ein bisschen abgeschwächt, aber ne, so, wir müssen immer besser und schneller und krasser werden. Bin ich oder lerne ich jetzt gerade zu sagen, nee, es ist auch okay, wenn Dinge nicht gut sind oder also wie du schon sagst, wenn andere betroffen sind, sollte man das nicht so sehen, aber ich versuche nicht mehr so streng mit mir zu sein, weil ich mir denke, ey, wenn du jetzt die ganze Zeit dran denkst, dass du wieder keinen Sport gemacht hast und scheiterst und so weiter, dann wird das bringt dir das nichts. Du kannst dich entscheiden, zum Sport zu gehen und dann zu sagen, hey, ich mache gerade was dafür. Ja, mhm. aber wenn du es nicht tust, dann geht die Welt nicht unter. Also es ist ein schmaler Grat zwischen wirklich erkennen, ist das jetzt etwas, was ich wirklich ändern muss, und ich darf gütiger zu mir sein. Das checke ich manchmal noch ja. nicht. Also wann mhm. muss ich strenger, wann muss ich gütiger zu mir sein, weißt du?
Du musst ganz ehrlich, meiner Meinung nach, niemals streng zu dir sein. Mhm. Niemals.
Wirklich?
Oh. Ja. Warum? Mhm. Warum? Warum willst du dich selber bestrafen? Was ist beispielsweise, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. was ist früher in der Kindheit passiert? Du hast irgendwas gemacht oder hast irgendein Verhalten an den Tag gelegt, was Lehrer oder deine Mutter jetzt beispielsweise genervt hat, und die hat dich deswegen ja. angeschrien, angemault, mhm. angemotzt, dir ein negatives Gefühl gegeben. Mhm. Dann hast du es ja nicht geändert, weil dir klar geworden ist, dass du es ändern musst, sondern mhm. aus Angst.
Ja.
Aus Angst, nochmal angedingst zu werden. Und ja. wenn du dich zu irgendwas zwingst, dann ist es eine Form der Selbstverletzung, wenn du dich danach selber die ganze Zeit fertig machst.
Es ist so. Ja. Ist es auf jeden Fall. Ja.
So, und deswegen, also sich zu... Ja.
Bei mir ist es halt so, also der Grund, warum ich zum Beispiel auch den Podcast über Scheitern mache, ist, ich habe so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die nicht in der Lage waren zu reflektieren, ne? Und die nicht mhm. in der Lage waren einzusehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und also wirklich auf so einem hohen Level, dass ich sage, das ist psychische Gewalt. So. Mhm. Und deswegen bin ich wie versessen, also nicht immer, ne? Ich habe auch mhm. mega viele Fehler und die sehe ich dann nicht ein, aber ich bin trotzdem versessen danach, immer zu reflektieren und zu gucken, war ich jetzt der Fehler, habe ich was falsch gemacht? Weil ich das so schlimm finde, wenn Leute nicht in der Lage sind zu sagen, ich habe hier verkackt, weißt du? Mhm. Aber ich müsste eigentlich wirklich ins komplette andere Gegenteil wieder schwenken und sagen, hey, chill dein Leben. So, du musst, ja. selbst wenn du verkackt hast, manchmal musst du dir trotzdem diese Frage nicht immer stellen, weil es dankt dir niemand, wirklich niemand, ja. wenn du sagst, ich ja. habe verkackt.
Eben. Ja. Und das ist halt so dieses, wenn du irgendwas verändern willst, dann musst du halt langsam damit anfangen. Also ich habe zum Beispiel, habe mir da auch schon mal so Gedanken drüber gemacht, weil ich auch gerne wieder mit dem Sport anfangen möchte. Bei mir hat es halt so ein bisschen an der Gesundheit gehadert, also weil ich konnte mich halt wirklich kaum bewegen, oder wenn ich halt auf die Muskelspasme noch Gewicht drauf gemacht habe, dann wurden meine Arme taub. Es war mir halt zu gefährlich, dann halt mit Hanteln oder sowas zu arbeiten, weil dann lässt du die fallen lassen, gebrochenen Fuß, kannst auch nicht mehr zum Sport. Und für mich ist beispielsweise so, ich mache jeden Tag 2 Workouts, in Anführungszeichen. Ich gehe jeden Tag 2 Hunderunden, die 3 Kilometer gehen. Das heißt, ich laufe jeden Tag mindestens 6 Kilometer. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Workout. Sondern wenn ich jetzt beispielsweise, grob gesagt, wieder anfangen möchte, dann würde ich damit anfangen, einmal die Woche zu Hause 2 Home-Workout-Videos zu machen. Mhm. Step by step. Ob es Yoga ist, ob es Pamela Reif ist, ob es was weiß ich nicht was ist. Ja, weil so fängst du überhaupt erst an, irgendwas kontinuierlich zu machen. Weil von jetzt auf gleich Vollgas zu geben, bringt halt gar nichts. Weil umso schneller bist du ja erschöpft.
Ja.
So, deswegen mache ich mir keine Gedanken darum.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass mein Hirn erstmal lernen muss, auch positive Impulse so zu speichern. Und deswegen habe ich auch früher Dinge nur für 15 Minuten gemacht und trotzdem als vollwertiges To-Do abgehakt. Also wenn ich jetzt Sport zum Beispiel nehme und nur 15 Minuten Sport gemacht habe, dann könnte jetzt der Profi sagen, ja, es sind ja nur 15 Minuten, darum geht's nicht. Es ging darum, einfach nur zu sagen, ich habe das jetzt gemacht, und mein Hirn sagt, yay, gut gemacht, schön, so, damit sich das langsam auch steigern kann und ich auch Glücksgefühle dafür habe. Es macht nicht immer Spaß und es soll auch nicht immer Spaß machen, aber dass man irgendwie so lernt, sich auch, so wie man sich die ganze Zeit fertig macht, was wahrscheinlich dazu führt, dass ich ganz viele Dinge eben nicht mache, kann ich auch genauso gut mich feiern und habe vielleicht dann das Outcome, dass ich Dinge öfter mache, ne?
Ja, eine Sache, die ich auch echt sehr heftig verinnerlicht habe, wo auch einige gesagt haben, ja, warum machst du das überhaupt? Man muss nicht in Dingen gut sein, um sie machen zu können.
Oh, so true. Mhm.
Du musst nicht in Dingen gut sein, um Spaß daran zu haben.
Ja.
So, du kannst es auch einfach machen, selbst wenn es schlecht ist. Du willst malen, du hast da Spaß dran, dann mal. Du musst nicht Picasso sein oder was weiß ich nicht was. Du hast Spaß, dann machst du es. Ja. Das ist genauso wie dieses, es gibt, kennst du Volane, die Künstlerin? Mhm. Eine sehr geile Künstlerin, die malt sehr viel mit Geschlechtsteilen. Mhm. Aber auf richtig geile Weise, kann ich dir sehr empfehlen, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Und die sagt beispielsweise, es gibt kein Talent. Mhm. Es gibt kein Talent, es gibt nur Übung.
Ja.
Du kannst im Endeffekt alles lernen, okay? Vielleicht hast du eine Affinität, dass du größentechnisch, wenn du jetzt zeichnen oder malen willst, dass du Perspektiven oder Proportionen gut abschätzen kannst. Ja, okay, dann hast du da vielleicht einen Vorteil. Es gibt kein Talent. Man kann alles lernen. Mhm. Und das glaube ich auch, weil da ist beispielsweise, ich hatte die beste Mathelehrerin, die ich jemals hatte. Die ich jemals hatte. Ist nur aus Trotz eine Mathelehrerin geworden. Mhm. Weil ihr Vater selber Lehrer gesagt hat, ja, okay, wenn du Lehrer werden willst, mach aber kein Mathe, das kannst du nicht. Und dann hat die gesagt, so.
Ja, da ist die Maggie, das war ist wohl, ja, da ist die Maggie ja. In mir hochgekommen. Sag mir, genau. Dass ich was nicht kann.
Mhm. Ja, watch ganz me. Genau. Und ich bin genauso. Und die war halt, hat auch selber auch gesagt, diese, boah, ich war in Mathe früher immer 4 und was weiß ich nicht was. Und dann habe ich gesagt, so, und ich studiere jetzt Mathe. Dann kann ich da zumindest mal. So, dann muss mir ja. Da halt irgendeiner reinbringen. Und die war die beste Mathelehrerin aller Zeiten. Geil. Weil die halt auch genau verstanden hat, wie die Schüler strugglen, weil sie früher selber so gestruggelt hat.
Genau.
So, und da ist ja. Das. Sie hat halt kein Talent für Mathe gehabt, wie es ja einige Mathe-Genies gibt, weil die Logik sofort verchecken. Die hat es halt gelernt. Die hat es ja. Im wahrsten Sinne des Wortes einfach gelernt.
Wie ich es auch lernen muss, ja. Mhm. Mhm. Krass. Krass, ja. Krass, krass. Ja, da gibt's, es gibt ja auch so ein Meme oder so, nicht ein Meme, aber ein Bild, wo es so heißt, du machst das schlecht, hör auf damit. Und dann sagt die andere Person, ja, aber wie soll ich denn besser werden, wenn ich nicht weitermache? Also das eben. Ist, aber es ist in Deutschland also schon sehr krass verbreitet oder auch so eine Mentalität, dass die Dinge eben nicht checken, dass die Menschen eben nicht checken, dass man Dinge auch einfach manchmal nur zum Spaß macht. So, ich finde, Social Media ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Da wurde man vor gar nicht allzu langer Zeit noch richtig dafür verarscht und ausgelacht, wenn man irgendwie Vlogs gemacht hat, wenn man sein Leben gezeigt hat, wenn man auch mal geweint hat vor der Kamera.
Ja.
Und kaum ist ein kommerzieller Hintergedanke da und die Leute sehen, oh, da werden Leute reich damit. Ey, Diggi, ich sehe jetzt Rapper, die machen Vlogs, wo ich mir denke, ihr habt alle diese Viber verarscht, also Viber, weil die Viber gesagt haben, habt ihr verarscht, habt ihr degradiert und jetzt, wo ihr das Geld riecht, macht ihr dasselbe. So. Und der Unterschied ist, die anderen haben es ohne Geld und für Spaß gemacht, das Geld kam hinterher und die anderen machen es, um Geld zu verdienen. Und da sind mir doch die Leute, die es aus Spaß machen, 1000-mal lieber.
Ist so. Ist so.
Also.
Fühle ich so sehr.
Aber es ist halt schwierig, also das erzähle ich wahrscheinlich schon zum 100. Mal, aber es ist einfach so einprägsam für mich gewesen. In der Klinik hatten wir auch Maltherapie. Und es gab immer eine Person, die neu dazugekommen ist, weil das ist immer so, die Leute sind immer random neu gekommen.
Ja.
Die konnten nicht zeichnen, ne? Die wollten nicht zeichnen. Die haben keinen Strich auf dieses Papier gemacht, weil sie so Angst hatten, bewertet zu werden in einem Raum, in dem es genau darum geht, nicht bewertet zu werden. Weißt du, es ging nicht darum, dass du schön malst und trotzdem, die haben so Angst gehabt und das macht die Schule, glaube ich, auch ein bisschen aus, den, weißt du, dieses ganze Bewertungssystem.
Mit den Noten, genau,
Ja,
bin ich voll dabei,
Okay, was war der beste Ratschlag, den du, oder der schlechteste, lass uns den schlechtesten Ratschlag machen, was war der schlechteste Ratschlag, den du bekommen hast?
Im Leben an sich oder auf die MS bezogen?
Gerne auch beides. Wenn du für beides was hast, dann würde mich beides interessieren.
Der schlechteste Ratschlag im Leben an sich?
Mhm.
Wenn du viel arbeitest, wirst du glücklich.
Mhm.
Und das sage ich als Person, die von ihrem Job mehr als erfüllt gewesen ist und auch super viel gearbeitet hat. Ich bin momentan sehr viel, ich rede mich sehr gerne in Rage, gerade wenn ich mit jüngeren Leuten rede. Ich bin ja auch Mitglied in einem Kinderkarnevalsverein, wo jetzt auch wieder so eine ganze Charge ist von Jugendlichen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind und was weiß ich nicht was, wo ich dann auch gesagt habe, pass auf, macht bitte alle euer Abi. Es ist scheißegal, wie schlecht es ist. Ja, aber warum? Und für die Ausbildung, mach einfach das Abi. Du arbeitest noch lange genug in deinem Leben. Guck, dass du bis 18, 19 in der Schule bist, damit du ein bisschen runterkommen kannst, damit du dich vorbereiten kannst auf eine Ausbildung, weil im Abi musst du halt nur einfach auch mehr lernen, weil da mehr Stoff drin ist. Das ist jetzt kein Abwertendes zu anderen Schulabschlüssen, sondern da ist halt einfach mehr Stoff, du musst halt viel nachholen und so. Wo ich dann auch gesagt habe, ich mach das Abi. Ich so, ich habe selber ein Abi von 3,4, es ist vollkommen egal. Mach einfach das Abi, um ein bisschen Zeit rauszuzögern und sowas. Und da habe ich dann auch gesagt, ich so, ganz ehrlich, was habe ich davon gehabt? oder was habe ich jetzt davon bekommen, dass ich jeden Bereitschaftsdienst mitgemacht habe, dass ich immer da war, dass ich immer eingesprungen bin. Ich habe noch nicht mal einen feuchten Handschlag gekriegt.
Ja. Ja.
So, also, nee. So klar hat mich das erfüllt und ja, das hat mich glücklich gemacht. Nur sobald das nicht mehr da ist, und das hat ja jeder, der hoffentlich mal die Rente erreicht, das ist von jetzt auf gleich nicht mehr da. Und was erfüllt dich dann in deinem Leben? Also mach Arbeit nicht als Prio Nummer eins, das ist halt so, ne? Ja. So, das ist ganz, ganz furchtbar.
Da steckt so viel drin. Oh mein Gott, ich habe mich auch immer über die Arbeit identifiziert. Und dann arbeitest du eben dran und versuchst noch andere, wie gesagt, mein Benzin und so irgendwie neu zu finden. Mhm. Und ey, obwohl es mir mental besser geht, ist da immer noch diese Leere, weil ich mich jetzt eben nicht mehr darüber identifiziere.
Identifizieren kann. Mhm.
Genau, und das ist eigentlich voll schön, aber es ist auch hart, sage ich dir ganz ehrlich, weil wenn ich habe nichts sonst. Also es ist komisch, man muss nochmal neu justieren.
Das ist eine komplett neue Selbstfindungsphase.
Ja, absolut.
Du musst erstmal selber herausfinden, wer bin ich?
Ja,
genau. Wer bin ich? Ja.
Ja.
Und je früher man das macht, desto besser ist es halt eigentlich. Und bester Ratschlag zu MS, du darfst nie, oder schlechtester Ratschlag, du darfst niemals über deine Grenzen gehen.
Ist der also Ratschlag in
Pacing. Ne? Du darfst never ever über deine Grenzen gehen und ansonsten ist das radikal und du wirst sofort im Rollstuhl landen und was weiß ich nicht was. Das Problem beim MS ist, es ist auch so eine Stress-triggert. Kann auch Schübe triggern. Das Problem ist, es gibt ja Eustress und Distress, also positiven und negativen Stress, und auch positiver Stress kann MS triggern.
Mhm.
Also entweder muss ich ein sehr monotones, neutrales Leben führen, darf mich über nichts freuen und mich über nichts aufregen, oder ich guck, dass ich das Ganze irgendwie ausbalanciere. Dass es mal sehr viel ist, mal sehr wenig ist. Weil wenn man sich selber keinen Stress hinzufügt oder sich keinem Stress hingibt, und auch negativer Stress ist halt super wichtig, wie gesagt, wenn man nichts Negatives empfindet, dann kann halt nichts positiv sein. Das ist halt das Blödeste, was mir jemals jemand gesagt hat.
Ja.
Ich brauche Stress. Und ich bin auch immer der absoluten Meinung, dass Gefühle gefühlt werden müssen. Weil ansonsten stauen die sich auf und dann ist
passieren
scheiße.
Sehr blöde Sachen. Oh mein Gott. Auf verschiedenste Art und Weise.
Jo.
So true. Eigentlich habe ich jetzt immer noch zum Abschluss einen Glückskeks der Woche, aber jetzt kann ich den dir ja nicht geben. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen hier. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Vielleicht schicke ich dir echt mal per Post oder so rum. Alternativ habe ich mir aber überlegt, vielleicht kennst du ein Zitat oder einen Spruch, der dich entweder jetzt oder generell sehr durchs Leben trägt oder der was mit dir macht. Also ich speichere die immer so auf Instagram oder auf Pinterest irgendwie ab. Vielleicht willst du danach gucken, wenn du spontan nichts weißt. In der Zeit, wo du nachguckst, kann ich ja mein Zitat, weil ich habe ja den Vorteil, dass ich das ja vorher immer weiß.
Sehr gerne, sehr gerne.
Okay, mein Spruch ist: Du hast keine Angst vor der Zukunft. Es ist die Wiederholung der Vergangenheit, vor der du dich fürchtest. Ja, yes. Ich habe das sehr gefühlt. Ich habe das sowohl beruflich als auch privat, habe ich gemerkt, dass ich, und das kann man ganz wertfrei sagen, weil es war für mich, waren ein paar Sachen nicht so angenehm, und ich merke richtig, dass ich aus dieser Angst vor der Vergangenheit wirklich Angst habe, jetzt im Hier und Jetzt Dinge zu tun, weil ich würde gerne die Erfahrungen mit positiven Dingen überschreiben. Aber ich habe ja nicht die Sicherheit, verstehst du? Also die Vergangenheit könnte sich wiederholen. Egal, was du machst, ob es die Liebe ist, ob es der Beruf ist. Und das ist manchmal einfach hart.
Ja. Ja. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber das ist einen, den ich immer sehr gerne nutze, wo mich alle immer komisch angucken. When in doubt, orgasm it out.
Oh. Okay, Sex Positivity, natürlich. Orgasmus.
Volle Kanüle, ich bin ein sehr sexpositiver Mensch. Und Orgasmen bringen einfach sehr, sehr viele Vorteile. Und ich bin auch der Meinung, dass wir alle viel, viel mehr masturbieren sollten.
Aha, I get it. Ja, und hilft das bei MS, würde ich mich die Studienlage.
Tatsächlich, also teilweise, teilweise hilft es bei Schmerzen beispielsweise, bei schlechter Laune, bei Depressionen, bei Hunger, es hilft bei allem. Gönnt euch. Mal ein bisschen die Erbsen massieren. Ehrlich.
Das ist
Prügelt die Erbsen mal ein bisschen tot.
Das ist die Message dieser Folge. Nein, wir haben natürlich noch über ganz viel mehr geredet.
Ja.
Man konnte auch sehr viel draus ziehen. Du darfst natürlich jetzt auch dem nächsten Gast, von dem du ja nicht weißt, wer er ist, aber ich finde, das macht es so spannend, darfst du jetzt natürlich auch eine Frage stellen.
Mhm. Was war das Positivste, was dir das Scheitern je gebracht hat?
Nice. Was war es bei dir?
Eine Internet-Community.
Oh ja. Yeah.
Nicht mehr alleine sein. Nicht mehr, ja, was weiß ich nicht was. Das hat alles dafür gesorgt, dass ich jetzt beispielsweise mit dir hier sitze.
Ja, voll. Voll. Wir haben vorhin im Off auch darüber geredet, ne? Manchmal befreundet man sich ja auch mit Leuten auch an. Und das ist so komisch, das anderen zu erzählen. Für mich selber ist es nicht komisch, weil ich habe das schon ganz oft erlebt. Es macht ja auch Sinn, ne? Man zieht die Leute an, die halt so sind wie man selbst oder die so ähnlich sind oder was auch immer.
Ja.
So, und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, wirklich ganz, ganz tollen Freund. Es ist so ein toller Mensch. Aber jedes Mal, wenn es heißt, ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Dann müssen wir sagen, ja, TikTok. Und das ist so manchmal einfach eigenartig. So, Internet, hihihi.
Ja, aber es ist halt nun mal so, ne? Also ich check das so sehr. Ich habe auch mehrere Freunde, die ich jetzt durch TikTok kennengelernt habe. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil die halt Follower von mir waren. Also da war trotzdem ja auch so ein Machtgefälle, was ja so ein bisschen war. Ja. Und da habe ich aber auch immer wirklich drauf geachtet, dass ich gerade zu Beginn, wenn wir uns irgendwie befreundet haben oder sowas, Freundschaften leben davon, dass man sich gegenseitig Gefallen tut.
Mhm.
Davon leben einfach Freundschaften. Das ist so dieses, hey, kannst du mir Gefallen tun? Ja klar, weil man da Zeit zusammen verbringt und was weiß ich nicht was. Dass ich gerade bei solchen Menschen ganz, ganz lange nicht um Gefallen gebeten habe, die irgendwas mit beispielsweise Arbeit oder materiellen Dingen oder was weiß ich nicht was zu tun haben. Also ganz, ganz lange so ein Gefallen, ey, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du ein bisschen leiser sprechen, weil ich habe Kopfhörer drin, du schreist gerade ein bisschen laut, oder kannst du mir einen Gefallen tun? Machst du das Mikro aus, wenn du das Wasser anmachst, wenn wir telefonieren? Das sind so Dinge, ja, okay, das geht. Aber ich habe ganz, ganz lange wirklich von Gefallen abgelassen oder so auch so dieses nach Hilfe fragen, weil ich will nicht dich nach Hilfe fragen, weil du noch so in diesem Stadium bist, yo, mein Idol oder boah, die ich cool finde, fragt mich nach Hilfe und ich kann ihr dann dabei helfen, ne? Also das sind dann so Sachen, wo ich echt von abgesehen habe, weil ich halt nicht wollte, dass in irgendeiner Art und Weise so eine Abhängigkeit dann entsteht, die sich dann unbewusst bei mir entwickelt. Weil die Person ist ja immer für einen da, weil ich möchte halt auch keine Menschen ausnutzen. Und gerade bei so Leuten, die Follower sind. Und deswegen war am Anfang meistens eher mal kurz ein bisschen quatschen. Hast du hier und da mal geschrieben oder sowas, eher sehr oberflächlich. Dann wurde es halt immer tiefer. Und dann war es natürlich irgendwann auch eine Freundschaft. Und dann war die Freundschaft dann so stabil, dass du auch sagen kannst, ey, hilf mir mal kurz bitte oder sowas. Ne? Ja. Weil dann ist dieses Gefälle halt einfach weg.
Ja, voll. Ich finde es gut, dass du dir darüber Gedanken machst, weil ich glaube, das ist etwas, was man nicht gut greifen kann, was man auch sehr schwer erklären kann, wie diese Dynamik auch ist zwischen Followern und weil auch da gibt es Kategorisierungen, to be honest. Du merkst ja auch sehr schnell, ist das jetzt ein Mensch, mit dem ich deeper reden sollte, weil das eben vielleicht auch ein bisschen in die Hose gehen kann, weil die Person das sich ein bisschen zu sehr zu Herzen nimmt. Das klingt jetzt vielleicht auch für manche ein bisschen eigenartig, aber es ist so. Und sich Leute auch reinsteigern können. Es gibt alles da draußen, ne? Also muss man echt aufpassen.
Ja.
Aber ich finde auch dieses Ausnutzen-Thema halt sehr spannend, weil ich habe immer Angst, dass eine Person denkt, ich nutze sie aus. Weil es aber auch in der Vergangenheit passiert ist, dass Leute gesagt haben, hey, ich habe das und das für dich gemacht, wenn du was kritisierst, also wenn ich was kritisiert habe, so hey, mir hat heute nicht gefallen, wie du mit mir geredet hast, und dann kommt als Argument, was du vor 10 Jahren mir für den Gefallen getan hast, weißt du, dann sterbe ich. Das ist das Schlimmste, was, also nicht das Schlimmste,
ja, das ist
eine
auch,
sehr schlimme Sache. Das tut
das mir
wirklich
auch die Freundschaft
sehr
beendet.
Ja,
da ist die Freundschaft
schon
beendet, also komm mir nicht mit Sachen, die du vor 10 Jahren für mich gemacht hast. Es geht, also das ist dann wieder so Gaslighting.
Absolut.
Aber das ist volles Gaslighting und und da muss man auch wirklich wirklich knallhart gegen angehen.
Ja.
Muss man knallhart gegen angehen, weil das ist jetzt gerade nicht das Thema.
Genau.
Es ist jetzt gerade nicht das Thema. Es geht jetzt, du kannst dann auch sagen, und ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass du das damals für mich gemacht hast. Wir reden jetzt gerade über das, was heute passiert ist.
Exakt.
Ne?
Ja,
also
aber
die Leute versuchen
dir halt damit zu sagen, ich kann kein schlechter Mensch sein, weil ich habe doch das für dich getan. Und ich sage nicht mal, dass du ein schlechter Mensch bist. Es ist einfach nur gerade eine aktuelle Sache. Und wenn ich jetzt jedes Mal damit rechnen muss, dass du mit irgendwelchen Sachen kommst, dann werde ich dir nicht mehr sagen, dass mich was stört. Und das ist nicht gut für eine Freundschaft.
Also, was ich festgestellt habe, was hilft in solchen Situationen, ist, das vorher klarzumachen, worum es geht. Also beispielsweise auch in Beziehungen oder sowas, weil da hat man dann ja beispielsweise auch Dinge, ey, das, was du gemacht hast, das stört mich oder sowas. Und dann ist, was mir hilft, ist natürlich ein Müh mehr Arbeit. Pass auf, wir müssen uns kurz unterhalten und das, was ich dir jetzt sagen werde, das ist kein Vorwurf, kein irgendwas, sondern das ist jetzt gerade einfach mal nur eine Lagebeschreibung von dem, was passiert ist. Und dann zu sagen, pass auf, ich habe mich in dem Moment, als du das und das gesagt hast, sehr verletzt gefühlt. Kannst du mir erklären, warum du das gesagt hast?
Ja.
Dass man beispielsweise nicht sagt, ey, du hast das gemacht und das war scheiße, sondern ey, ich habe mich so gefühlt, warum hast du das gesagt? Und dann könnte man vielleicht dann herausfinden, vielleicht habe ich das ja falsch verstanden oder das ist anders rübergekommen oder so. Ja. Dass man das eher so auf diese Schiene versucht zu regeln.
Ja.
Weil ansonsten ist es eher so ein smart. Du.
Ja, ja, genau. Ist ziemlich smart, weil es auch zum Nachdenken ein, warum hat man das jetzt auch wirklich gesagt? Oder man kann sich rechtfertigen, warum hat man das jetzt so gemacht, so irgendwie. Ne?
Genau. Na, also da ist dann direkt so eine minimale Reflexion quasi mit dabei. Und dann wird meistens auch der Person gegenüber bewusst, was die da eigentlich gesagt haben. Und dann kommt ein, yo, jetzt wo du es so sagst, hast du vollkommen recht, so war das gar nicht gemeint. Weil wäre es anders gesagt worden, wäre vielleicht die Emotion bei dir gar nicht ausgelöst worden. Also das ist ja... Ist ja so ein Geben und Nehmen. Also, wenn ihr irgendwas, irgendwie Beef habt oder sowas, pass auf, sagt einfach, das ist kein Vorwurf, das ist kein gar nichts, würde das gerne nochmal drüber reden, weil ich habe mich so gefühlt, wie hast du das gemeint oder warum hast du das so gesagt oder was weiß ich nicht was.
Ja,
ja, Kommunikation ist anstrengend und wichtig.
Voll.
Weil ich bin das auch kein auch Freund des Wörtchens Aber.
Ja,
Aber. Aber gehört verboten.
Aber. Ich finde, selbst wenn man gute Kommunikationsskills hat, ist das leider nicht die halbe Miete, weil du musst halt auch ein Gegenüber haben, der das drauf hat. Also da lehne ich mich jetzt eben aus dem Fenster und sage, ich kann das eigentlich, dachte ich immer, sehr gut. Und wenn dabei wirklich jemand vor dir ist, der das nicht gut kann, dann verzweifelst du einfach. Das ist so schlimm.
Dann rede ich einfach nicht mehr mit denen.
Ja. Ja, aber weißt du, dann wirft man mir vor, weil ich bin eigentlich immer sehr rigoros gewesen, also wenn man bei mir eine Grenze überschreitet, dann kann ich auch irgendwie nicht mehr mit dir befreundet sein bei bestimmten Dingen. Und dann wirft man mir aber vor, ich würde zu schnell Leute in die Wüste schicken. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jetzt das ausprobiert, paar Jahre mit Erklären und mit dies und das und gucken und die Größere sein. Und es ging mir besser, als ich dann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und ich habe auch im Nachhinein keinen Bock auf diese Leute. Also selbst wenn wir jetzt im Nachhinein drüber reflektieren, muss ich sagen, ich bin froh, dass die weg sind.
Ja. Ja. Raus.
Ja.
Raus.
Raus.
Ja.
Okay.
Checke.
In diesem Sinne raus.
Raus.
Ich muss raus. liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst, dass du so viel und ehrlich mit uns geteilt hast. Natürlich haben alle, die zuhören, die Möglichkeit, dieses Video jetzt zu liken, den Channel zu abonnieren oder auch auf Steady zu unterstützen. Aber am Ende folgt eurem Herzen. Vielen Dank, Lena.
Dankeschön. Danke, dass
ich dabei sein durfte. Ach so, und deine Socials. Ja, pass auf, deine Socials müssen wir natürlich auch alle verlinken, damit die Leute auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand sind, aber auch sich weiter informieren können, weil du ja doch, so nehme ich das auch jetzt noch wahr, die Leute auf dem aktuellen Stand hältst. Oder hat sich da jetzt was für dich verändert?
Nein, immer, immer. Immer auf dem aktuellsten Stand, zwischendurch nochmal ein paar Gedankengänge beispielsweise. Also ich halte euch auf dem Laufenden, manchmal auch mit Witz.
Genau, und wenn ihr das möchtet, dann findet ihr natürlich alle Links auch in den Shownotes und in der Infobox. Perfekt, danke dir, Lena. Ah, danke dir, Maggie. 2 Stunden 22, das bringt Glück.
Yeah. So, ich mach Stopp, ne?
Sehr gut. Yes.